Also ja, können wir loslegen?
Jawohl, können wir.
Hallo, hier sind Matthias und Thomas Syring. Wir sind die Chefs und Eigentümer vom Restaurant Syring in Bangkok. Und ihr hört hier im Podcast Sag du mal über das Leben in Berlin und Bangkok.
Wie verrückt seid ihr, dass ihr gesagt habt, das machen wir so?
Na, total verrückt. Das, wie gesagt, wir sind schon so lange in Bangkok gewesen vorher, 7 Jahre. Und hier gibt es eigentlich kein gescheites Brot. Wo wir aufgemacht haben, schon den Sauerteig angesetzt und so weiter und dann immer so ein paar Proben zwischendurch gemacht und dann, wie gesagt, ist es dabei geblieben, der Sauerteig, und dann ist auch noch heute da. Also der Sauerteig ist, wie gesagt, ungefähr so alt wie das Restaurant ist, ja. Und dann haben wir noch drei Franzosen hier, leider. Aber gut. Ich glaube, in Europa, in Deutschland, da ist nur wie sagt man dazu, so der Unterschied zwischen, sagen wir mal, so Bistro und Fine Dining ist so, Fine Dining ist so ein bisschen mehr abschreckend für die Leute.
Das brennt auf den Fingern.
Ein bisschen Marmelade.
Keine Marmelade natürlich. Phuket. Phuket. Okay. Obwohl Rügen auch schön ist.
Hallo Monique.
Hallo. Harry. Kannst du mich hören?
Ich höre dich sehr gut und ich möchte natürlich alle ganz herzlich willkommen heißen heute zu unserem Interview-Special.
Genau, aus Bangkok haben wir diesmal Special Guests,
genau.
Die Gebrüder Syring.
Aus dem Restaurant Syring, 2 Sterne und Top-Bewertungen im San Pellegrinos World Top-Restaurants. Und heute ist der 16.07. Freitag auf Samstagnacht. Und deswegen gehen wir heute mit diesem Podcast online, damit das Interview-Spezial am Samstag zur Verfügung steht. Passend auch zur Eröffnung des Restaurants in Bangkok.
Ja, die machen wieder auf.
Die machen heute, also sprich am Samstag auf.
Wir wünschen viel Erfolg, viele Gäste.
Und gutes Gelingen, aber ich glaube, da müssen wir uns ja.
Da muss man sich keine Sorgen machen.
Sorgen machen.
Hast du denn schon einen Tisch reserviert?
nee, ich habe den Flieger schon reserviert. Oh. Das klingt ja fast noch pompöser. Es ist ein sehr schönes Interview geworden. Das wird ja jetzt dann, also wir quasseln noch ein bisschen und halten euch alle so ein bisschen noch auf der Spannung. Das ist kein Deutsch. Was wollte ich denn jetzt gerade sagen?
Du willst vielleicht die Spannung aufrechterhalten?
Aufrechterhalten, dankeschön. Die letzte Stunde dieses Podcasts quasi ist das Interview. Ihr dürft jetzt nicht vorspulen, ihr müsst bitte schon weiter zuhören, weil ein bisschen was haben wir natürlich heute trotzdem zu erzählen. Da fangen wir, glaube ich, sollen wir am besten gleich damit anfangen, was hier demnächst bei uns vor der Haustür passiert. So, unsere Stammkunden
wissen, was jetzt kommt.
Und Zuhörer wissen, welcher Teil das ist. Das ist der Gossip-Teil.
Genau. Und unsere WhatsApp-Gruppe hat sich auch schon überschlagen. Purzelbäume.
Welche WhatsApp-Gruppe?
Die von der Hausgemeinschaft. Ja,
geht's also, wieder um Bushido, Sido WhatsApp, oder irgendwelche Freundinnen?
Ja, in dem Fall nicht.
Und wie also, sie parken?
WhatsApp-Gruppen von Hausgemeinschaften sind ja oft auch Tunis einfach zu vermeiden, weil man sich dann über Pakete, Amazons und so weiter austauscht.
Eine völlig unvorbereitete Gossip-Geschichte, der ich aber noch nicht so richtig nachkommen konnte, ist, als ich gestern aus dem Haus rausgegangen bin, das war zufälligerweise exakt zur einer vollen Stunde, stand direkt bei uns vor der Haustür eine schwarze S-Klassen-Limousine mit verdunkelten Scheiben.
Aber die Frau Merkel ist doch gerade in den USA.
Ja, und der Beifahrersitz war quasi in diesem Chauffeursmodus. Mhm. Das heißt, ganz nach vorne geklappt, der Bildschirm nur so aufgestellt und mit laufendem Motor hat er so ganz erwartungsvoll dann rüber geguckt, als ich rausgekommen bin, aber sofort erkannt, okay, ich
bin. Du bist nicht der Diplomat.
Ich bin's nicht. ich habe leider nicht, ich hab mich extra langsam gemacht. Ich bin halt zum Auto gelaufen und dann halt bin ich auch gegangen. Aber ich weiß leider nicht, für wen der da war, aber offensichtlich haben wir bei uns im Haus jemanden, der sich einen Chauffeur mit laufendem Motor zur vollen Stunde leistet und im Chauffeurswagenmodus.
Aber wir haben doch eh auch Leute mit Corps Consulaire und sowas im Haus, ja, oder?
Das musst du jetzt, glaube ich, kurz erklären. Das verstehe ich. Corps Consulaire,
das ist dieses CC, was man manchmal als Aufkleber auf Autos sieht und die haben,
das heißt,
dann, die gehören dann zum diplomatischen Corps und die haben dann manchmal ein paar Sonderrechte.
Ich dachte immer, das heißt, ich dachte immer, das heißt Corps Diplomatique und heißt dann CD? Nee, ist falsch, ne? Jetzt sehe ich gerade Blödsinn, ne?
Also ich kenne CT.
CC. Naja.
Schöne Grüße an Stefan. Egal. Der hatte das auch auf seinem Auto kleben.
Welcher Stefan?
Wenzel.
Wer ist das denn? Ah, Stefan. Ja. Gott, du nennst hier Namen. Du nennst hier Menschen mit vollem Namen, aber der ist ja verstorben schon, ne?
Ja, genau.
Ja, okay.
Deshalb darf man das.
Du kennst jemanden, der ein CC auf seinem Auto kleben hatte.
Ja.
Tja, ich gehe eher mal bei C&A einkaufen, aber.
Was bei C&A? Cheap and Awful hieß das früher.
Ah, da fällt mir gerade ein, die sind, die haben die sind, oh Gott, auf dem DAX oder irgendwo sind die jetzt, haben die einen IPO gemacht. Mhm. Und die sind irgendwie die ersten dieses Jahr und seit langem die ersten, die ganz im Gegensatz zu den anderen IPOs ihre Aktien nicht verkauft bekommen haben.
Cheap and Awful. Auch da.
Ja, genau, die wollte keiner haben. Also normalerweise ist es ja so, wenn jemand einen neu also aufs Parkett tritt.
Sie werden ihre Mode nicht los, dann dachten sie, sie können Aktien verkaufen, ja. Das hat auch nicht geklappt.
Und der ganze IPO wurde nur dadurch gerettet, dass dann die Eigentümerfamilie einen Großteil der Aktien vom Markt gekauft hat. Ah. Schon ein bisschen peinlich. Weil sonst ist es eher so, du kriegst ja die Neuemission gar nicht, weil die ganzen Aktien alle verkauft werden.
Ja.
Schon weg sind quasi. Aber ich fällt eigentlich wollten wir über Gossip reden.
Ja.
Wir haben aber Gossip der Kategorie A, Triple A, um mal im Jargon der Börse zu bleiben. Ja. Triple A haben wir.
Es drohen echte Promis heran.
Wir haben Hollywood-Stars vor der Haustür.
Genau, und zwar wirklich vor der Haustür, und zwar zwischen unseren Gebäuden. Und das hat eben die WhatsApp-Gruppe so erst erzürnt, dann begeistert, dann wieder erzürnt und jetzt dann lahmgelegt.
Aber wir müssen mal das Rätsel lüften. Es ist so, dass hier bei uns eine Action-Szene mit dem Schauspieler
Liam Neeson,
bekannt aus Schindlers Liste, 96 Stunden. Also das ist doch der immer diese Filme dreht, die eigentlich immer das Gleiche sind. Die heißen nur anders und finden in unterschiedlichen Städten statt. Er ist der Held. Normalo. Ja, aber es ist ein Normalo, so einer wie du und ich.
Also nicht wie Tony Stark.
Nein, trägt Anzug ohne Krawatte und dann wird entweder Frau, Kind, meistens Tochter, manchmal vielleicht auch der Pudel, keine Ahnung, entführt und dann ruft jemand auf dem Handy an und sagt ihm, du hast noch 62 Stunden und ansonsten mache ich das mit deiner Piep. Und Piep kannst du dann austauschen mit Pudel, Tochter, Schwiegermutter. So. Nein, bei Schwiegermutter will er es nicht retten wahrscheinlich. Und dann
denkst du jetzt wieder an deine eigene?
Dann schneiden die quasi mit einem Buttermesser ein Stück Fleisch aus der Schulter und dann schreit natürlich das Opfer und dann kämpft er sich als Normalo durch den Film.
120 Minuten.
Genau, und ich finde, der dreht nur solche Filme. Neben Schindlers Liste.
Okay.
Und bei Star Wars spielt er ja auch. Der macht ja eigentlich fast alles, ne? Egal. Und der dreht
jetzt. Also er fährt auch an der Spree jetzt.
Genau, der dreht jetzt hier einen Actionfilm und rast dann quasi mit den Fahrzeugen um unser Gebäude herum. Das ist ganz spannend, weil wir haben ja jetzt diesen Plan gesehen von der
Hausverwaltung.
Ja, und da ist aber ein Plan dabei von der Filmcrew. Mhm. Und die machen das dann so, dass dann, damit Menschen noch diese Rennstrecke in Anführungsstrichen überqueren können, werden da Schranken aufgebaut, die dann quasi immer für 5 Minuten wieder frei sind. Dann in der Zeit rast quasi kein Stuntman oder Liam Neeson durch die Agenda, Plampa Hampa. Und dann können die Leute Straße überqueren und dann sind die
dann ist wieder geschlossen.
Ist wieder geschlossen. Das schneiden sie wahrscheinlich alles natürlich mit CGI dann nachher wieder raus und dann rasen die wieder hier ums Haus.
Wahrscheinlich fahren die mit Tempo 20, dann wird es nur einfach
vorgespannt. Ah, das wird spannend. Also wie die das
machen.
Also
wir sollten eigentlich dann zu Hause sein und mal gucken,
was die Fenster wir genau.
Hätten ja dann beste Sicht.
Ich habe mal gestern ein bisschen recherchiert. Die drehen wohl schon seit 2-3 Wochen in Berlin.
Mhm.
Und es gab wohl schon in Mitte eine Car-Explosion.
Ja.
Wo Liam Neeson bei dem ganzen 6-stündigen Drehtag irgendwie wohl tatsächlich gestoppte 4 Minuten da war, wo er dann im Auto saß, wild mit dem Lenkrad hin und her gerissen hat, aber das Auto stand natürlich und dann kam links neben ihm ein Auto angefahren, blieb stehen und dann haben sie sich Schimpfwörter zugerufen und dann ist er weitergefahren und Liam Neeson hat wieder wild am Lenkrad gezerrt, als ob er fahren würde, fuhr aber nicht und dann ist das andere Auto explodiert. Und das waren aber seine das war 60. Echt
die Explosion.
Also, ja, das Auto ist richtig ausgebrannt und kaputt gegangen.
Na, vielleicht bei uns stürzt es dann in die Spree oder so.
Oh, am besten auf das Boot, vom Herrn
Nachbarn.
Wie haben wir die letzten Male genannt? Sebastian, ne? Egal wer es war.
Sebastian.
Oder hießen ja die Peter? Oh, I don't know. Winter. Naja, auf jeden Fall, das war unser Gossip-Teil, dass wir Liam Neeson hier vor der Haustür haben werden. Aber wir hatten ja, ist gar nicht so lange her, vor 3 Monaten hatten wir Zalando hier, ne?
Ja, wir haben hier offensichtlich attraktives Film- und Fernsehpflaster.
Und was war das besonders Böse an Zalando?
Ja, die haben sich weder angemeldet, noch haben sie was gezahlt.
Die haben ohne Aufnahme-Fotogenehmigung einfach auf unserem Privatgelände fotografiert. Ja. Die Bilder sind ja inzwischen auch schon online einsehbar.
Ach, hast du angeguckt?
Ja, und der Witz ist, ich weiß genau, ich habe ja zu der Zeit trainiert auf dem Rad und da gibt es ein paar Bilder, da weiß ich ganz genau, dass ich exakt 30 Zentimeter unterhalb von so einer Stange quasi, würde man meinen hochroten, schwitzenden Kopf sehen, wie er auf dem Fahrrad sitzt und natürlich nicht so schicke Sportsachen anhat.
Das heißt, das Model war halt schick, aber hat nicht geschwitzt?
Die haben, aber hat natürlich super coole, sexy Body Shape, keine Ahnung, wie man das nennt, Klamotten.
Funktions.
Ah ja, also nach Funktionsklamotten hat das nicht ausgesehen, aber genau. Und deswegen böse Zalando, ohne Drehgenehmigung, ohne Erlaubnis, bis ja dann der Hausmeister kam, so nach 2 Stunden und dann die vom Hof gejagt hat.
Ja, da waren wir ja schon fertig. Auch egal.
Und genau. Deswegen wurden
da wurde eifrig diskutiert, allen Ernstes, wie will man das als Normalo eigentlich wissen, wie viel denn jetzt angemessen für so einen Drehtag von einer Hollywood-Firma verlangt werden kann.
Genau, und jetzt ist ja der Preis ist ja auch definiert worden. Das waren jetzt, glaube ich, ein sehr niedriger fünfstelliger Betrag, glaube ich, ist das jetzt.
Ja,
ne?
Sowas, ja.
Ja. Ganz, also das ist quasi der niedrigste fünfstellige, den man sich vorstellen kann.
Ich glaube, das wird dann aber auf die 97 Parteien aufgeteilt.
Ja, die wollen es doch sogar zuerst mal Haus für Haushälfte irgendwie machen.
Haus für Haushälfte und dann...
Vielleicht gucken sie auch noch, an welchem Haus fährt er öfters vorbei.
Weil jetzt einer das Ganze in der WhatsApp-Gruppe ausgeplaudert hat, sah sich die Hausverwaltung auch genötigt zu sagen, die Eigentümer mögen das auch gerne an die Mieter ausschütten.
Aber fällt dir das nicht auch auf, dass die Hausverwaltung, diese eine Dame, nennen wir sie einfach mal Frau Müller, dass die immer elendlange E-Mails schreibt?
Ja, also entweder sie reagiert
keinen Achtzeiler schreiben.
Sie antwortet gar nicht. Das ist auch ein beliebter Modus. Und der andere ist dann, wenn, dann spuckt sie viel zu viel ein.
Ja, das ist immer so viel. Ich glaube, das ist auch Absicht von ihr, weil sie weiß, dann liest das keiner. Aber das ist immer brutal viel. Mhm. Das nervt mich.
Und dann kommt das Ganze nochmal auf Englisch.
Ja gut, das ist mir egal. Aber das war's dann zum Gossip-Teil oder hast du noch was?
Nee.
Das hast du? Dann gehen wir doch mit dem Gossip-Teil entsprechend raus. Wir waren heute mit meinem Traumauto unterwegs. Ich träume ja, seit ich quasi, so in der 10. Klasse war und ich, liebe Zuhörer, ich neige nicht zu Träumen, die quasi
unrealistisch
sind. Ich habe Träume, die realistisch sind. Und deswegen träumte ich damals vor meinem Abitur von einem Mazda MX-5. Mhm. Wer den nicht kennt, das ist ein Roadster, so ein Zweisitzer. Ganz leicht, meistens rot. gar nicht so viel
oder
PS.
Oder British Racing Green.
Der wiegt ja so 870 Kilo oder so, also wirklich wahnsinnig wenig. Heutzutage hat er einen Golf schon 1,5 Tonnen.
Also Pippi Langstrumpf kann den hochheben.
Genau, so wie ein Pferd. Und hat auch nicht so viel PS, aber ist einfach ein Go-Kart-Feeling, weil wir haben festgestellt, wenn man in dem Auto sitzt, sitzt man tiefer
als Tankdeckel der meisten.
Eines Volvos, genau. Und den haben wir jetzt wieder fit gemacht, neue Batterie reingesteckt, mal so kurz durchgecheckt und durchkontrolliert und dann sind wir mit dem gefahren. Aber das Besondere dabei war, willst du das sagen?
Ja, die Batterie war nicht mehr so ganz taufrisch, wir haben die dann erstmal mit Überbrückung Lot gemacht und dann war klar,
nicht mehr
wir
abwürgen.
Fahren jetzt nicht mit 2 Autos bis zur Tankstelle, falls es absäuft,
und sondern
Harvey wird einfach dafür sorgen, dass er nicht absäuft.
Genau, das heißt, wir mussten zuerst zur Tankstelle fahren, dann mit laufendem Motor tanken, was man nicht tun sollte und nicht darf.
Ich wusste das gar nicht.
Also ich denke, dass man es nicht darf, vielleicht täusche ich mich auch. Aber ich glaube, die wollen das nicht, weil damit man nicht wegfahren kann.
Ja, weil die 3 Sekunden, bis du es so angezündet hast.
Angezündet vor allen Dingen, vielen Dank. Du, ich war gerade beim Tanken und habe dann mein Auto angezündet.
Ja, die hat übrigens Gazprom-Gas, ne? Ist dir aufgefallen?
No. Mhm. Da haben wir das Auto auf jeden Fall abgestellt, laufenden Motor, hab getankt und dann sind
und
wir
dann flog's in die Luft.
Nee. Und dann sind wir weitergefahren zum Dings, Hagrid.
Den Schlüssel holen, die Papiere.
Den müssen wir ja auch noch fertig machen, wenn wir jetzt in Urlaub fahren, unser Wohnmobil. Und da lag nämlich der Fahrzeugschein für die KTM, die wir immer mitnehmen in den Urlaub.
Ist das eigentlich eine ultra langweilige Geschichte, hier gerade erzählt?
Naja, aber was ich da sagen wollte, da haben wir das Auto halt auch stehen lassen mit laufendem Motor. Und dann sind wir weitergefahren nach Bernau. Das heißt, wir haben das Auto quasi über 3 Stationen bewegt und nicht abgewürgt. Und ich, Trottel, habe es dann einmal auf einer
vierspurigen
Straße
inklusive separater Busspur Abbieger auf die Schnellstraße.
Habe ich das, irgendwie war ich da unkonzentriert und habe an der Ampel die Kackkiste abgewürgt. Ja. Und hab dann
versucht, in Flipflops das Ding anzuschieben.
Hat natürlich sehr gut funktioniert. Dann haben wir getauscht, dann hat es besser funktioniert. Ich hatte aber auch richtiges Schuhwerk an. Und habe dann das Überbrückungskabel so in die Luft gehalten. Wer möge mir denn kurz mal helfen, sein Auto, seine Batterie zur Verfügung zu stellen?
Von den 25, die uns gerade angehubt hatten.
Die haben natürlich alle gesagt, verpiss dich, Junge, es ist Freitagnachmittag, ich habe Besseres zu tun. Aber ein ganz lieber Pole, ein Ehepaar mit polnischem Kennzeichen ist stehen geblieben, hat gesagt, dieses Problem kennt er auch.
Ja.
Und die Leute hätten die Zeit und deswegen wollte er jetzt helfen. Für uns Zeit haben. Fand ich sehr schön. Und dann haben wir das Auto, weil das Tolle ist ja, er springt ja sofort an, sobald halt mal Strom da ist.
Und sobald man dann auch richtig die Kabel richtig festmacht.
Das war, ja, nee, das Problem war, der bei seinem Auto war das Plus-Minus falsch. Also das konnte ich nicht.
Das muss man ja auch wissen dann, ne?
Ja, vor allem, wenn es falsch rum ist, das kann ich ja nicht wissen. Ja, meine ich. Genau. So, und dann haben wir es geschafft und jetzt ist es ein wunderbares kleines Autochen wieder. Dieses Auto liebe ich sehr, das werde ich auch nie wieder verkaufen.
Der Hund ist übrigens fix und fertig, der hat nämlich die 3 Stunden bei mir im Fußraum verbracht.
Ja, es ist kein Auto für einen großen Königspudel. Aber was ich vielleicht dazu sagen muss, ich habe das Auto ja nicht seit dem Abi, das könnte man meinen, sondern so, ich liebe das Auto so sehr und habe es aber vor 6 Jahren quasi…
Mir eigentlich untergejubelt, hast gesagt, du brauchst, also das wäre doch ein tolles, ganz, ganz tolles Auto für dich. Ich dachte so, ja, das ist schon nett und so, eigentlich brauche ich gerade kein Auto, aber ja, nehmen wir schon.
Haben wir günstig geschossen.
Genau, und dann kriegte ich immer so pflegliche, sorgsame Hinweise.
Ja, du hast heute schon sehr die Tür zuknallen lassen, mein lieber Scholli. Das arme Auto.
Und dann hatte ich immer das Gefühl, so, ich weiß gar nicht, das fühlt sich nicht so richtig wie mein Auto an. Ich weiß nicht.
Ja, weil ich meine, das Auto, das ist jetzt, Gott, wie alt sind das? 30 Jahre oder so, ne?
Kann sein, ja.
30 Jahre, hat 33.000 Kilometer, also wirklich fast gar nichts.
Wunderbarem Zustand, ja.
Und das haben wir ja abgekauft von einem Sohn, dessen Vater Sammler war.
Ach so rum, ja.
Der hat Roadster gesammelt. Mhm. Der Sohn war aber nicht daran interessiert und hat dann die Autos halt peu à peu verkauft. Und deswegen ist dieser MX-5 in einem so wahnsinnig abartig guten Zustand. Also wirklich Kategorie 1. Und haben wir ja auch immer schön in der Garage stehen gehabt. Ich habe auch schon mit dem Jan gesprochen. Mhm. Der Jan würde dann, wenn im November das Saisonkennzeichen ausläuft, quasi gucken, dass wir das auch bei ihm unterstellen können.
Plätzchen.
Genau. Ich meine, der ist so klein. Den
stellt er neben diesen eingestaubten grünen.
Der, da steht ein Lotus, glaube ich.
Ja, Lotus. Ja, da sitzt ein Stoffelch drin.
Ein Roadster. Genau, das war das, was wir heute gemacht haben. Und bei der Gelegenheit ist mir dann aufgefallen, ich habe wirklich Sehnsucht und Wehmut nach Bangkok. Und,
da kommst du aber im MX-5 nicht so ohne weiteres hin.
Nee, da müssen wir schon hinfliegen. Und ich mache mir auch langsam Sorgen, dass das mit dem 1. Oktober nicht klappt, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ja, Corona sieht gerade nicht so gut aus in Thailand.
Bangkok ist Red Zone. Und ich muss immer dran denken, wie das ist, wenn man aus dem Flieger aussteigt, in den Flughafen läuft und man riecht ja dann schon
Thailand.
Man riecht schon Thailand. Es riecht dann, also ich weiß nicht, diese Reinigungsmittel oder was oder diese Luftzerstäuber.
Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das die Reinigungsmittel sind, sondern die vielen Orchideen.
Ja.
Die da schon im Flughafen vor sich hinblühen.
Ah, oh, das riecht so nach Thailand. Da sagt mein Körper in dem Augenblick schon, Junge, zieh jetzt einfach ganz leichte Sachen an, entspann dich, kauf ein Yakult, trink das.
Ananas-Smoothie.
Kauf ein Ananas-Smoothie, mit ganz viel Eis und setz dich einfach irgendwo in einen gekühlten Raum, breite deine Zeitung aus.
Ding dong.
Und entspann ding, dong. Dich. Ach Mann, also ich will, ja, das war natürlich die 7-Eleven-Tür, das ist schon klar. Genau. Ach Leute, wollt ihr nicht auch alle nach Bangkok? Erzählt doch mal. Ich kann auch nicht der Einzige sein, der hier weit und breit unbedingt nach Bangkok will, oder?
Nee,
oder
ich glaube, da hat sich doch noch andere, auch jemand ne? gemeldet. Wir hatten doch Hörerpost aus Aachen, Lebkuchenstadt.
Genau, eine ganz liebe Frau, wir wollen ja nicht immer alle Namen nennen, hat sich gemeldet bei uns mit einer ganz langen Nachricht, dass sie plant, nächstes Jahr mit ihrem Mann, und wenn ich das richtig verstanden habe, haben die auch eine Tochter, die aber noch nicht schulpflichtig ist, Kindergarten, wollen die für mehrere Monate, ich weiß jetzt nicht genau, was das dann bedeutet, wie lange, nicht auswandern, aber für eine Zeit lang dahin. Und der Mann ist Koch, der müsste quasi auch eine Arbeit suchen. Sie kann wohl über die Uni entweder per Remote oder vor Ort in der Uni auch arbeiten, das ist noch nicht ganz klar. Sie ist, glaube ich, Umweltingenieurin.
Ui, da weiß ich dann auch nicht so ganz spontan, was man da eigentlich
ja, ich habe so ein bisschen ihre Insta-Stories angeguckt. Also es hat schon ganz viel mit Ökologie und Sinnhaftigkeit und Ökoabdruck und
also genau das, was man auch jetzt braucht, ne?
Ja, also ich habe das Gefühl, das ist ein Job für die Zukunft.
Überschwemmungen aller Orten.
Ja, ja. Und sie hat dann gemeint, sie hat 1000 Fragen. Die hat sie mir aber jetzt, Gott sei Dank, muss ich wahrscheinlich sagen, noch nicht alle gestellt.
Aber vielleicht können wir ja dem Oran ein paar weiterleiten.
Oder so. Und es ist noch nicht klar, auch in welcher Ecke sie wohnen wollen und so weiter. Aber hier ging es dann auch um so Themen wie Steuer. Wo muss ich Steuer eigentlich abführen, wenn ich per Remote arbeite? Wie schwer ist es, ein Kind in den Kindergarten zu bekommen und solche Dinge. Die ist natürlich beschäftigt. Und natürlich auch die Jobfrage. Ne? Also Koch, mein generell, ich weiß halt auch nicht, inwiefern halt das Covid natürlich im Augenblick stört.
Das macht die Sache bestimmt nicht leichter.
Ja, wahrscheinlich nicht, ne?
Aber ja.
Ja, also von dem her.
So richtige Expertfragen.
Genau. Melde dich gerne wieder. Vielleicht nehmen wir dich auch mal rein, wenn du magst. Kannst dich ja melden. Du hörst ja wahrscheinlich unseren Podcast auch. Und sie ist auf jeden Fall über die Syrien-Geschichte, glaube ich, bei uns gelandet, hat sie erzählt. Über den Kanal.
Ja. Und ja, die haben das ja alles schon hinter sich.
Genau, die haben schon hinter sich.
Erfolgreich. Also man sieht, es geht.
Es klappt auf jeden Fall auch, wenn man das möchte.
Das kriegt man schon hin.
Ja, aber sie wollen ja nicht dauerhaft. Es geht ihnen wirklich um eine temporäre Geschichte. Und deswegen haben wir uns gefreut für diese Hörerpost und kann an dieser Stelle nur nochmal sagen, schreibt
schöne
uns.
Grüße.
Ja, schöne Grüße, genau. Schreibt uns, gibt uns Feedback. Wir freuen uns natürlich immer, wenn wir entsprechend von euch was hören. Bevor wir jetzt dann so langsam übergehen in das Interview mit den Syring-Brüdern, wollen wir vielleicht noch kurz auch schon mal die Werbetrommel für den August machen, weil auch für den August ist es uns gelungen, einen Special Guest zu organisieren.
Genau, diesmal auch aus Berlin. Also wir bleiben dem Thema treu, Bangkok und Berlin, aber Berlin hatten wir ja jetzt noch keinen dabei.
Genau, und eine sehr, sehr edle Lokation.
Kennt eigentlich jedermann, glaube ich. Ne? Am Brandenburger Tor verortet das Adlon. Auch das Adlon rühmt sich, ein Gourmet-Restaurant zu haben. Und zwar das Esszimmer.
Esszimmer. Ich muss immer ganz kurz nachdenken, dass ich nicht Speisezimmer sage. Genau, das Esszimmer im Lorenz Adlon. Adlon Lorenz? Adlon Lorenz wahrscheinlich. Ne?
Und da kocht Hendrik Otto.
Jawohl, der Hendrik kocht dort.
Da freuen wir uns sehr,
jawohl,
dass das klappt. Auch,
nochmal vielen Dank, dass er da mitspielt. Und sein Interview und sein Gespräch werden wir im August ausstrahlen. Und was mich dieses Mal so besonders freut, ist, dass wir unseren Interviewpartner jetzt auch mal in Fleisch und Blut sehen und vor uns haben.
Ja.
Ne, und nicht quasi über Ferntechnik, was ja heutzutage alles wunderbar klappt, keine Frage. Mhm. Aber wir werden bei ihm vor Ort sein und können quasi dann von Face to Face mit ihm sprechen. Und darauf freue ich mich
von
auch.
Von Herdplatte zu Herdplatte.
Ja, das finde ich schon gut. Und die, deswegen, damit ihr Bescheid weißt, die Interviewreihe endet also quasi nicht mit den Syring-Brüdern. Insgesamt ist es ja auch so, dass wir im August, wenn wir in den Urlaub fahren, werden wir eine erhöhte Frequenz haben, auch wenn ihr das vielleicht gar nicht wollt. Wir wollen, glaube ich,
wird ja so extrem langweilig werden, also werden wir dann ein bisschen was aufnehmen.
Genau, wir werden quasi immer vor Ort aus dem Urlaub berichten und dann gucken, wie wir das dann noch alles hochladen und so weiter und WLAN und pipapo, weil wenn wir dann mit dem Wohnwagen in der Wohnmobil in der Pampa unterwegs sind, werden wir nicht immer sehr gute WLAN-Anschlüsse haben. Davon wird es auch ein bisschen abhängen, wie oft wir dann was hochladen können.
Hamster denn irgendwo im Rad?
Also bei der Bandbreite wird ein Hamster nicht reichen. Dann werden wir eher einen Hasen brauchen oder sowas. Sodass wir jetzt im Juli euch noch weiterhin einmal die Woche bloß beglücken oder belästigen. Und im August dann
ein bisschen häufiger, aber dafür etwas kürzer.
Genau, wahrscheinlich. Und ansonsten, glaube ich, könnten wir dann so langsam auch mit dem Interview starten. Oder haben wir noch irgendwas vergessen?
Nein, lass uns zur Marmelade. Oder nicht Marmelade?
Genau.
Das ist hier die Frage.
Und erzählt doch mal, wie das euch so geht. Findet ihr das so abartig, wenn man zum Abendbrot Marmelade isst? Das würde mich mal interessieren, wie euer Feedback ist. Einfach mal.
Und die Top 5 der Marmeladensorten.
Oh, sehr gut. Und ihr erreicht uns über Instagram BKK Podcast. So, dann würde ich sagen,
viel Spaß.
Starten wir das Interview. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss, tschüss.
Wir heißen heute zwei Berliner bei uns im Podcast ganz herzlich willkommen. Sie sind berühmt in Bangkok für die deutsche Küche und bereiten sie dort so exquisit und kreativ zu, wie man es fast in Deutschland kaum bekommt. Zur Belohnung sind sie auch mehrfach ausgezeichnet worden, unter anderem mit 2 Michelin-Sternen, Platz 45 auf der Weltbestenliste von San Pellegrino, World's Best 50 Restaurants, und für Asien in der Pellegrino-Liste sogar auf Platz 6. Also, herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, Matthias und Thomas Syring.
Ja, hallo aus Bangkok.
Ja, hallo.
Schön, dass es geklappt hat, dass ihr da seid.
Hallo, Mensch, ihr seid wirklich in Bangkok. Der Neid ist mit euch. wie ist das denn? Es ist ja wirklich krass. Ihr seid ja quasi in Bangkok, ich sag mal, sowas wie der Hochburg asiatischer Streetfood-Kultur. Alle Welt geht dahin und möchte dann dort die asiatische Kunst, Esskunst genießen. Und ihr kocht Deutsch.
Richtig.
Genau. Richtig. Ist das nicht, wie verrückt seid ihr, dass ihr gesagt habt, das machen wir so?
Na, total verrückt.
Hat aber anscheinend funktioniert, ne?
Ja, wir sind jetzt seit 5, fast 6 Jahren jetzt offen, ja genau. Also das Konzept, was wir vorhatten mit der deutschen Küche, das war eigentlich relativ spontaner noch gewesen. Das hatten wir eigentlich gar nicht zum Anfang vorgehabt. Wir wollten eigentlich so eine mehr europäische Küche machen, aber wir uns halt mit dem Gedanken damit auseinandergesetzt haben, was für ein Konzept es sein sollte.
Ja.
Dann wollten wir das schon, dass es ein bisschen mehr auf uns zugeschnitten ist. Und dann kam halt die Frage auf deutsche Küche und dann erst so ein bisschen so abschrecken, nee, das wollen wir nicht, deutsche Küche, das ist irgendwie...
Wer möchte in Bangkok so Deutsch essen, ne? So ungefähr.
Genau, aber umso mehr wir uns mit dem Thema auseinandergesetzt haben, umso selbstsicherer und konfidenter wurden wir auch damit.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, okay, also alles oder nichts halt. Ne? Und
ja.
Dann haben wir gesagt, okay, probieren wir das hier aus. Und dann hat es auch relativ ganz gut angefangen gehabt. Ja. Und dann bis heute, wie gesagt, gibt uns der Erfolg ja auch recht.
Absolut.
Gut, aber ja auch,
es ist ja auch so, bei euch kann man ja auch Toast Hawaii bekommen, ne?
Ja, richtig. Das ist ab und zu auf dem Menü, genau. Oder ein bisschen anders halt, nicht so ganz klassisch, aber so ein bisschen halt. Mit einer modernen Präsentation, aber ja, genau.
Oder die Currywurst.
Genau, also wir durften ja schon ein paar Mal bei euch sein und wo wir da besonders gern sitzen, da gehen wir nachher noch drauf ein. Also mir ist jetzt ja, also es ist ja tatsächlich so, ihr macht ja keine Fusion-Küche, ne? Ihr macht ja wirklich, ihr macht kreativ, modern, anders interpretiert, aber das ist deutsche Küche. Das hat ja mit Fusion, dass da jetzt noch ein bisschen China, Thailand oder Singapur dazukommt, damit hat es ja eigentlich gar nichts zu tun. Ihr bleibt schon deutsch, ne?
Ja, ist schon deutsch auf jeden Fall, ja, weil wir wollten auch authentisch bleiben und wie Matthias schon angesprochen hatte, die Idee mit der deutschen Küche fanden wir jetzt auch in Asien oder in Thailand als ziemlich unique, wie sagt man in Deutsch, unique?
Einzigartig.
Einzigartig, genau, und wir sind ja auch in Bangkok in einer Lage, wo man eigentlich nicht einfach nur vorbeiläuft und ins Restaurant geht, sondern man muss auch dann dahin wollen, mehr oder weniger. Und bleibt mal was Einzigartiges anbietet, dann kommen auch die Leute her und wir hatten eben auch Glück, dass wir aufgemacht haben, dann gleich eben ziemlich viele Leute interessiert waren, das zu probieren und mit Word to Mouse hat sich alles so ein bisschen umgesprochen und die hatten auch gar kein Marketing oder nichts gemacht. Die haben einfach nur in der Küche gestanden, gekocht und.
Optimal eigentlich.
Ich glaube auch mit den Emotionen, die wir dann auch hatten, wir haben auch nie deutsch gekocht in unserem Beruf und dann deutsch zu kochen. Ich war ja auch mit Matthias fast dann 10, 15 Jahre nicht mehr in Deutschland gewesen und dann auch wirklich das eigene Brot zu machen, die eigene Butter zu machen. Das ist schon emotional so ein bisschen und hat uns bis heute, macht uns bis heute Spaß und auch die ganzen Gerichte aus Deutschland nachzulesen und neu zu interpretieren, ist eben super spannend für uns und uns macht super Spaß. Ja. Und ist auch gut, dann kann man den Leuten hier wirklich mal sagen, dass auch deutsche Küche halt nicht nur halt Bratwurst und
Salat absolut, absolut.
Hier, sondern auch, ich meine, Bayern ist ja schön und gut, aber wir haben noch ganz andere Küche, wo halt die Region halt, wo man auch halt super gut essen kann.
Ja, das
versuchen halt mit unserem Konzept halt so ein bisschen auch zu machen. Ein bisschen den Stereotyp und den Leuten so ein bisschen aus dem Gehirn zu bringen, dass deutsche Küche halt bayerische Küche gleichzusetzen ist. Das ist ein Teil von uns, aber da gibt es natürlich noch viel andere spannende Sachen in Deutschland, die man halt machen will.
Weil du es gerade auch angesprochen hast mit dem Brot und Butter selber machen, für uns ist tatsächlich auch sehr deutsch und das ist das, was wir dann im Ausland manchmal am meisten vermissen auf Dauer, wenn wir länger weg sind, ist das Abendbrot.
Brotzeit.
Also so eine Brotzeit, so mit allem Möglichen auf dem Tisch, wo sich dann jeder das so nimmt. Wir lieben das sehr und wenn Leute bei uns zum Abendbrot eingeladen sind, die sind dann manchmal überrascht, was wir da hinstellen.
Zu viel auch.
Ja. Ne? Was gehört für euch zu einem richtig guten Abendbrot dazu?
Naja, das Wichtigste ist ja das Brot natürlich, oder? Frisch gebacken, gute Butter und dann, ich meine, wo wir mal, bei uns gab es auch, wo wir Kinder waren und auch zu Hause gewohnt haben, gab es eigentlich von 5 out of 7 Tagen gab es eigentlich die Brotzeit und das Abendbrot mehr oder weniger. Nur Wochen haben wir dann was Warmes gekocht, unsere Eltern. Und ja, und wir lieben es einfach nur ein bisschen Brot, warmes Brot, Butter und dann Käse, Cold Cuts, Picklings, vielleicht noch ein bisschen gepickelten Fisch oder geräucherten frische Gurken, auch frisches Gemüse und dann einfach nur Spaß haben.
Gehört ihr auch zu denen, die umfallen, wenn es zum Abendbrot auch Süßes gibt? Also ich komme zum Beispiel an meiner Schwarzwälder Faller Marmelade nicht vorbei. Die muss bei mir auch abends stehen. Findet ihr das dann ganz grausig?
Oh ja, also schon. Ja. Frühstück sollte Frühstück bleiben dann halt.
Okay, ich sehe schon. Ich werde euch dann abends mal kein Abendbrot machen.
Ja, das ist auch der Punkt, wo dann die Gäste immer geschockt sind, wenn Harry dann die Marmelade
auspackt. Ja, weil es ist
das tatsächlich ist so eine Art Dessert.
Ja, weil ich bin ja Schwarzwälder, komme aus der Freiburger Ecke und da gibt es eine Manufaktur, die Faller, die machen irgendwie, glaube ich, die einzigen in Europa und Deutschland.
Die kochen noch im Kupferkessel.
Die kochen noch an einem offenen Kupferkessel.
Wow.
Also kann ich gerne an der Stelle, ich hab nichts davon, aber Werbung machen. Und die haben wirklich, also die haben Marmeladen, die schmecken sensationell. Eine Zeit lang gab es das nur im KDW, da bin ich da immer dahin getigert, um die noch zu bekommen. Und deren Marmelade ist halt einfach mit der klassischen Marmelade, die man kaufen kann, nicht zu vergleichen. Und die muss abends, ich weiß nicht, ich habe so im Schnitt 7 bis 8 unterschiedliche Marmeladensorten von denen zu Hause und die müssen alle auf den Tisch. Das geht leider nicht anders. Mhm. Aber ich sehe schon, bei euch muss ich das nicht auf den Tisch stellen.
Und dein Frühstück, wie machst du dein Frühstück? Dann ist doppelt so viel auf dem Tisch.
Das Problem ist, ich gehöre zu denen, ich stehe auf, dusche, Zähne putzen oder andersrum und bin weg. Ich frühstücke nichts. Deswegen mache ich wahrscheinlich eine Fusion am Abend draus.
Jetzt verstehen wir das. Da kommt der Drang zur Marmelade abends. Dann
halt irgendwo musst du ja hin.
Alles zusammen am Abend.
Ich gebe zu, weil den geräucherten Fisch, den ihr erwähnt habt, da läuft mir das Wasser auch im Mund zusammen. Aber danach würde ich trotzdem noch eine Erdbeerbrötchen essen. Aber ihr habt gerade das Brot angesprochen. Das ist ja auch das Besondere bei euch im Haus. Uns wurde ja dann auch immer schön, der heißt glaube ich nicht so, ich sage jetzt einmal, der Hermann quasi präsentiert, nämlich der Teig. Ihr habt ja glaube ich da so einen Teig, der irgendwie seit 42 Millionen Jahren von Tag zu Tag weitergereicht wird, ne?
Naja, ganz so lange nicht. Ist eine Weile. Nee, wo wir das Restaurant aufgemacht haben oder wo wir daran gedacht haben, das hat dann alles eine Weile gedauert, so 1-2 Jahre Vorlauf und da war für uns klar, dass wie gesagt, wir sind schon so lange in Bangkok gewesen vorher, 7 Jahre, und hier gibt es eigentlich kein gescheites Brot. Also wir haben versucht, mit Bäckern zu reden und so weiter und was machen können, aber da ist nie irgendwie was direkt draus, was Gutes draus geworden.
Da kommt der Bread Talk nicht ran, ne?
Und richtig, genau. Und dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir es halt selber machen und dann Ja, genau. Dann haben wir ein Jahr, bevor wir aufgemacht haben, schon den Sauerteig angesetzt und so weiter und dann immer so ein paar Proben zwischendurch gemacht und dann, wie gesagt, ist es dabei geblieben, der Sauerteig, und dann ist auch noch heute da. Also, genau. Der Sauerteig ist, wie gesagt, ungefähr so alt wie das Restaurant ist, ja.
Genau, für die Gäste, die noch nicht da waren, aber alle natürlich, die jetzt den Podcast hören wollen, zu euch, es ist ja wirklich so, das ist total schön, dass man ja dann, wenn man bei euch sitzt, irgendwann kommt dann so ein Tongefäß, wo dann man den rohen Teig quasi sehen kann und da wird einem genau die Geschichte so erzählt, wie du es auch gerade gesagt hast, und das macht wirklich immer riesig Freude. Dann sind wir ja auch schon quasi im Gebäude. Ihr habt ja wirklich eine ganz, ganz tolles, fantastisches Haus seit 2016. Ich weiß auch, das habt ihr ja dann irgendwie, also selber ja renoviert, organisiert. Das war mal ein Diplomatenhaus. Was genau war das für ein Haus und wie kommt man an ein so tolles Haus ran?
Ja, das war wirklich ein Diplomatenhaus gewesen, da hier auch in der Nähe halt einige Botschaften sind, in der Saturnrohr zum Beispiel, und dann geht man hier runter bis hin zu Sukhumvit, das ist eine Botschaft an anderen.
Ja, genau.
Auch in der Saturn 1 ist das zum Beispiel dann auch die dänische Botschaft, und bevor wir das Grundstück übernommen haben, gemietet haben, da stand es halt leer für ein halbes Jahr dann, ja, aber davor, ja, wie gesagt, war halt nicht der dänische Botschafter, aber... Ich glaube, der stellvertretende Botschafter hat hier drinnen gewohnt gehabt. Genau.
Habt ihr denn lange gesucht, um das dann zu finden, dieses Juwel?
Nein, eigentlich gar nicht. Es hat lange gedauert, aber lange gesucht haben wir nicht. Okay. Also wir haben ja in der nächsten Straße gewohnt, im Gebäude. Und das haben wir schon gekannt hier alles, die ganze Area. Und da haben wir das Haus auch schon gesehen, nachdem wie mich das angesprochen hat, dass ich mit so einem Leerstand ein Jahr. Und dann haben wir auch das erste Haus, wo er dann gesagt hat, okay, klopf mal an und guck mal, ob der Vermieter da ist.
Oder, ach so, so na, simpel ja. Tatsächlich.
Ah ja, super. Und dann hat er auch einen kurzen Arbeitsweg, ne?
Und dann, wir haben den Nachbarn eigentlich gefragt, weil das Haus war leer gewesen, ob er den Eigentümer vom Haus kennt. Hm. Und da hat der Nachbar gesagt, na, ich bin der Eigentümer vom Haus.
Ach, cool. Okay, habt ihr in dem Augenblick möglichst armselig ausgesehen, dass mir der Preis nicht hochgeht, hoffe ich.
Ja, und da war man so ein bisschen geschockt gewesen, da war auch interessiert gewesen, und das war das allererste Haus, was wir gesehen haben. Wir haben gesagt, na cool, jetzt lass uns mal wenigstens eine Analyse machen und mal durch ganz Bangkok fahren und mal gucken, ob andere Häuser noch irgendwie frei sind. Und das hat irgendwie ein halbes Jahr gedauert, mit einem kleinen Motorrad dann früh vor der Arbeit.
Ach,
dann
schön.
Dann jede Straße und Kasse gefahren, und dann wirklich nach einem halben Jahr mal damit gekriegt, okay, das war schon das Beste, was wir gefunden haben.
First Love. Und
dann, genau, da sind wir zurückgekommen und haben dann eben den Vermieter gesagt, okay, wir würden gerne das Haus mieten, und da meint er so, ups, das heißt, jetzt schon an jemand anders eigentlich vermietet. Und dann dachten wir so, oh mein Gott, das kann nicht wahr sein. Ein halbes Jahr gesucht, und dann kommen wir zurück, und dann ist das Objekt irgendwie weg. Und wir haben auch schon davor gekündigt gehabt in einer alten Arbeitsstelle, also da war auf einmal so ein Schockerlebnis gewesen. Und dann haben wir es mit denen hingesetzt und gehalten.
Ihr wart im
ganz lieber, ist ein ganz lieber Mensch, und der hat uns auch irgendwie ins Herz geschlossen schon, wo wir Wochen haben, und er meinte so, okay, also er hat es eigentlich versprochen gehabt an der Zahnarzt Praxis, die wollten hier rein irgendwie, okay. Und dann hat er den abgesagt gehabt, und dann haben sie es uns gegeben gehabt, genau.
Ach schön, ja. Toll. Also ihr habt auch wirklich ganz, also es macht schon ganz besonderen Spaß, weil ja auch so viele Umbauten sind, also es ist ein Wohnzimmer und es gibt einen ganz tollen Wintergarten, und dann kann man aber auch unten im Küchenbereich sitzen, wo man dann noch sieht, wie gearbeitet wird.
Da ist es ja auch so, wenn wir bei euch waren, wir haben uns jetzt immer an die Theke gesetzt, am liebsten immer ganz links, wenn das geht, neben dem Trabi. Was würdet ihr denn vorschlagen, ihr bewirbt es ja auch auf den Webseiten, dass man ja diese unterschiedlichen Räume hat. Was ist denn so euer Lieblingsplatz im Restaurant? Könnt ihr das sagen?
Ja, das, glaube ich, kommt immer so ein bisschen darauf an, für was für eine Stimmung man selber hat. Halt. Mhm. Also wenn man halt vielleicht ein bisschen alleine sitzen will mit seiner Freundin, mit seiner Frau, vielleicht ist die Küche halt vielleicht nicht der richtige Ort. Mhm. Also ein bisschen mehr dieses Laute und das Küchenfeeling haben
die will. Die Action, ne?
Das Entertainment. Dann natürlich ist die Küche natürlich besser, aber ich denke mal schon, wie du gesagt hast, also das, wir wollten auch so ein bisschen halt das Feeling geben, dass man wir haben auch hier halt gewohnt zum Anfang. Thomas wohnt ja immer noch hier, aber ich bin schon ausgezogen, aber die ersten 3 Jahre war es ja wirklich, wir haben ja drin gewohnt hier oben im zweiten Stock.
Ach so,
und wir wollten natürlich halt das Gefühl mit den Leuten geben, dass die halt zu uns nach Hause kommen. Also alles sollte eigentlich mit, wie gesagt, alles so sein, als wenn wir hier drinnen noch wohnen, was wir dann wie gesagt gemacht haben. Die Küche, für mich halt, die Küche ist halt immer super dynamisch, und als Koch sowieso bin ich immer super interessiert, wenn ich irgendwo anders auch esse, was dann so in der Küche so passiert und so weiter. Also für mich im Prinzip würde dann die Küche da sein, aber ich war auch schon mit meiner Frau im Wintergarten gewesen, auch super, super, super schön. Also
Und für dich, Thomas, willst du jetzt da schnell raus, weil du quasi da wohnst, wo du arbeitest, oder alles gut für dich?
Na gut, ich habe ja, wie meinst du, einen Katzensprung, also ich wohne ja eigentlich auf dem Grundstück drauf, da haben wir noch ein Hinterhaus gebaut und wohne ich meiner Frau und meinem Kind und ja, wie ich Matthias angesprochen hat, also ich denke mit Frau dann vielleicht nicht Küche, aber wenn man mit Arbeit spielen geht oder wie auch immer, dann muss man nicht gerade in der Küche sitzen.
Nee, wirklich nicht.
Und jeden Tag in der Küche arbeiten.
Weil du schaust dir auf jeden Finger und auf jedes Messerchen und liegt das auch richtig, ne? Ja, genau.
Ich erinnere mich auch, Harry war immer ganz begeistert von der Musik, die bei euch dann auch läuft. Und er hat dann ab und zu dann auch das Handy gezückt und hat, glaube ich, den ein oder anderen Song, die Inspiration mitgenommen.
Da war aber der Restaurantchef sehr freundlich. Der ist ab und zu mir gekommen, hat gesagt, es ist der und der Song.
Ja, genau. Okay. Und da war jetzt die Frage, wer sucht denn die Musik aus bei euch?
Na, auch wir.
Ja, cool.
Auch gemeinsam dann?
Eigentlich, ja? Okay. Eigentlich gemeinsam. Eigentlich alles, was im Haus passiert, ist eigentlich
eure Handschrift.
Von mir und Thomas, genau. Architektur oder Musik oder Glaswehr oder Tableware oder Tischdecken oder je nachdem, ist alles von uns mehr oder weniger. Genau, ist die Agnes Obel, die.
Ja, genau. Und genau um die ging es nämlich, die Agnes Obel. Genau die war es.
Richtig. Also die haben wir schon immer gemocht. Ja. Und zwar nicht so zum Hören, aber immer so restaurantmäßig von war, da hat es einfach eine gute Stimmung gegeben halt. Nicht so eine ganz stenohafte Musik, sondern weniger so ein bisschen mehr intellektuelle Musik, würde ich mal sagen.
Ja.
Und sie ist halt einfach an, spielen wir jeden Abend halt.
Genau. Weiß die das?
Das weiß sie nicht.
Das sage ich ja mal, wenn ich sie treffe. Aber also weil der Kollege hat nämlich irgendwie gesehen, dass ich meine Hand, ich saß da ganz links und da ist ein Lautsprecher oben an der Decke und da habe ich mein Handy so hochgehalten, weil wir, wie du ja gerade gesagt hast, da ist immer Action und Küche und obwohl jetzt eure Küche, da wird ja nicht rumgebrüllt, aber ist natürlich immer was los. Und dann habe ich das Handy so hochgehalten und Shazam hat aber schier nicht hinbekommen, was es ist. Und dann kam der Kollege eben zu mir und flüsterte mir ins Ohr, Agnes Obel. Das war sehr
Und der Bezug passt auch ganz gut. Sie wohnt in Berlin.
Ist ja, keine genau.
Ja. Also denen halt, aber.
Deswegen meinte ich sag's
ja. Der Bezug ja auch super gewesen halt.
Wir bringen sie im Oktober mit, wenn wir dann endlich auch wieder nach Bangkok dürfen.
Genau. Ja, okay. Genau. Weil wir gerade bei der Küche waren, man sieht ja dann auch die Crew, die Mitarbeiter, die ja dann da auch so fein werkeln. Wenn ihr jetzt deutsche Küche kocht, habt ihr aber wahrscheinlich trotzdem nicht nur deutsche Mitarbeiter, sondern eher.
Internationale?
Ne? Oder wie seid ihr da so zusammengestellt?
Na, in der Küche haben wir, ich glaube, wir haben jetzt zurzeit 25 Mitarbeiter und von den 25 Mitarbeitern sind also vier, wie sagt man dazu, Experts? Also Facharbeiter, ja, das ist der Cornelius, ist ein Deutscher, der ist schon seit Anfang an dabei und der Roman, also Cornelius ist unser Sous-Chef und der Roman ist unser Pastry-Chef, ist eigentlich ein Italiener, ja.
Italiener,
aber Tirol, aber Deutsch wie Italiener, sagen wir so. Und wir beide, ich und Matthias, also sind dann vier Leute und im Service haben wir auch nochmal vier oder fünf Facharbeiter. Die sind aber, da hatten wir jetzt zwei Deutsche, sind jetzt leider weg, aber wir haben jetzt ein Deutsch-Thailänder wird jetzt anfangen wahrscheinlich und dann haben wir noch drei Franzosen hier, leider. Aber gut.
Leider? Wollen wir da tiefer graben?
Franzosen im deutschen Restaurant ist komisch irgendwie, ja. Diesmal, dass die Franzosen im deutschen Restaurant arbeiten wollen.
Ja, vor allem nachdem sie uns auch noch bei der EM so gedemütigt haben. Ja. Ist es?
Da kommt nochmal ein Rückspiel. Keine Sorge, du.
Okay.
Oh Gott. Im Finale treffen wir die auch nochmal.
Theoretisch ist das möglich, genau. Ja. Also wir haben ja auf jeden Fall lieber als die Holländer, glaube ich.
Ja. Aber das ist ja auch, wenn man sozusagen als Ausländer nach Bangkok kommt und dann eine Firma aufmachen will, ist das ja, haben wir auch persönlich schon festgestellt, da hatten wir eine Idee, gar nicht so ganz einfach.
Genau, also wir hatten nämlich tatsächlich auch mal eine Idee, sowas Deutsches eben zu machen.
Das war die Heidi.
Das verraten wir aber jetzt sicher nicht im Podcast, das besprechen wir mal vor Ort, wenn wir bei euch sind. Und dann da sind wir aber so böse quasi abgewehrt und abgelehnt worden, weil diese 51%-Regel spielt ja eine große Rolle. War das für euch auch schwierig oder wie ist das bei euch gewesen?
Anfangs war es nicht schwierig, weil wie gesagt, wir hatten ja schon beide zu der Abendzeit eine Freundin, aber schon vorgehabt zu
heiraten. Ah, okay. Daher war das für uns natürlich.
Ja. Uns halt nicht so das Problem gewesen.
Ja.
Und jetzt mittlerweile ist ja auch der Gagan bei uns mit dabei. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Also
ja, das wussten wir.
Der kam ja auch schon seit 2008 halt hier. Wir haben auch im selben Hotel halt gearbeitet mit ihm.
Ihr wart im Debua, glaube ich, oder?
Genau,
ja.
Debua zusammengearbeitet. Mhm. Wir waren halt im Mezzaluna, in diesem
Dining-Restaurant.
Genau. In dem All-Day-Dining halt. Und wir sind halt gut miteinander ausgekommen und auch Freunde geworden zu der Zeit.
Verstehe.
Und dann haben wir seinen Weg verfolgt und er hat unseren Weg verfolgt und dann jetzt letztendlich sind wir jetzt wieder zusammen, so mehr oder weniger.
Genau. Ja, ich glaube, ihr habt doch jetzt auch irgendein Projekt laufen, ne? Zu dritt, kann das sein?
Naja, wir haben jetzt ein Projekt, heißt City Grill, das wird jetzt im Shopping Mall im Sierra Paragon aufmachen.
An der Sokolwil?
Ja, Monat, genau. Und es ist einfach nur so ein Casual Restaurant mit Coffee und mit Merchandise. So ist eine Fashion, Coffee und Casual Food.
Ja.
Und das ist ziemlich interessant für uns, weil wir eigentlich schon unser ganzes Leben fast eigentlich vereinkocht haben und jetzt so ein bisschen probieren, ein bisschen was Einfaches zu machen, was eigentlich auch interessant für uns ist. Und
eine andere Zielgruppe auch dann, ne?
Bestimmt super verrückt mit Gangern zusammen und dann ist ja noch Karneval dabei. Karneval ist
ja, weiß nicht, ob haben wir gesehen,
kennt, aber die sind auch so Fashion.
Ja.
Also das ist eine gute Gruppe zusammen da, definitiv, ja.
Wird cool.
Spaß machen.
Sehr schön. Und habt ihr das dann quasi im Paragon, ist ja unten, ist ja dieser ganze Food Court, ist es dann eher dort oder im Haus quasi anderswo verteilt?
Nö, ist schon unten im Ground Floor.
Ja.
Aber es nicht im Food Court ist, weiß ja nicht, ob du weißt, unten ist da das Mandarin Oriental, die Bäckerei.
Ja.
Wenn man unten reinkommt und direkt daneben halt. Wir sind direkt neben dem Mandarin
Oriental. Naja, da habt ihr ja.
Guter Platz,
was ich wollte gerade sagen. Habt ihr ja gute Nachbarschaft quasi.
Die Konkurrenz ist gleich nebenan liegt.
Ja, aber ihr müsst es eher so sehen. Die Leute, die dann dahin gehen und die Zielgruppe sind, die sehen euch dann auch. Oder andersrum. Genau. Insgesamt, jetzt reden wir ja schon quasi über Dinge in Thailand und haben auch gerade darüber gesprochen, ihr wart ja auch zuerst in einem anderen Hotel. Wie ist denn euer Weg? Ich weiß ja auch, Rom spielt da ja auch eine Rolle zum Beispiel, der Sven Elberfeld spielt eine Rolle, den wir ja auch ein bisschen kennen schon. Wie seid ihr denn von Deutschland nach Bangkok gekommen? Vielleicht für die, die es noch nicht da draußen wissen.
Na, von Deutschland nach Bangkok sind wir eigentlich, wie ich schon gesagt habe, mit einer Zwischenstation nach Rom. War eine Zwischenstation nach Rom, wo ich dann von 2006 bis 2008 beim Heinz Beck arbeiten durfte, 2 Jahre. Und Matthias war in der Zeit in Holland beim Johnny Bohr. Beide 3 Sterne. Und zu der Zeit, wo ich in Rom war, hatte der Heinz Beck auch so ein Außerhaus-Caterings gehabt. Und ein Catering war eben in Bangkok gewesen.
Ah.
Und da bin ich dann die ganze Sache organisiert. Im Le Bourg Hotel alles organisiert. Und ein paar Monate später hat mich dann eben das Management angerufen vom Le Bourg in Bangkok und meinte so, ob ich Lust hätte, nach Bangkok zu kommen und in dem Restaurant als Küchenchef zu arbeiten, wo wir die Veranstaltung hatten.
Dann hat der Herr Beck aber auch ein bisschen geweint, wenn er euch dann dahin verloren hat, ne? Oder dich jedenfalls.
Genau.
Das hoffst du.
Ja, dann habe ich gesagt, okay, ich würde gerne kommen, aber nur mit meinem Bruder zusammen. Mhm. Und,
aber wusste das dein Bruder auch schon, dass er nach Bangkok
muss? Die meinten dann nur, okay, wir müssen mal die Eigentümer fragen und rufen dich dann morgen mal zurück.
Ja.
Haben sie auch gemacht und haben gesagt, okay, ihr könnt beide kommen. Und dann, an erster Stelle als Küchenchef.
Aber es durfte wahrscheinlich ja nur einer den Küchenchef machen, oder?
Nee, beide
Küchenchef. Ah, wir waren dann beide gleichzeitig Küchenchef.
Richtig, genau.
Cool.
Richtig, genau.
Für die Leute da draußen vielleicht auch, das Le Bourg ist ja tatsächlich das Hotel, was viele aus dem Film
Hangover
kennen, oben auf der Bar. Diese Rooftop-Bar, das ist quasi das Hotel, genau.
Richtig.
Und da ist es ja dann tatsächlich so, ich meine, auch was den Herrn Beck angeht, der wurde ja oder ist ja regelmäßig ja, wird er ja als Deutscher in Italien zum besten Koch Italiens gewählt, wenn ich mich nicht täusche. Da ist ja die Qualität.
Das ist Wahnsinn eigentlich, oder? Wenn man das überlegt, ist das absoluter Wahnsinn.
Ja,
total. Wenn man das auf der Zunge zergehen lässt, ein Deutscher in Italien. Ja.
Zum besten
Koch, italienische Küche und hat 3 Sterne.
Also der macht den quasi Pasta ja vor, ne? Um es mal ganz blöd zu sagen. Ja, also das
darf sich gar keiner erzählen eigentlich.
Also nee, ja genau.
Berühmt. Also jeder Italiener kennt ihn wirklich. Also wenn du die Straße hier so sagst, was machst du, Heinz Berg? Ja klar, kenne ich.
Also der spricht ja auch ganz hervorragend Italienisch, ne?
ist Italiener eigentlich.
Ist eigentlich Italiener, ja. Hat eine italienische Frau.
Nein, und sag das so nicht. Wir wollen doch angeben, dass wir einen Deutschen haben, der beste italienische Koch ist.
Aber ich finde, das spricht sehr für die Italiener, weil ich glaube, einem Franzosen würde das nicht passieren.
Genau.
Dazu muss man sagen, die Monique ist ja tatsächlich auch Halbfranzösin. Aber du bist aber schon mehr für die Deutschen, oder, Monique?
Also ich bin sehr für die Italiener.
Aha, okay. okay, jetzt seid ihr in Bangkok.
Da träumen ja ganz viele davon, ja, ne? Und auch in Thailand zu leben und zu arbeiten.
Auch wir haben uns den Traum ja so ein bisschen erfüllt. Also wir leben ja in Bangkok und in Berlin, versuchen das so im Pendel immer zu machen. Beruflich gelingt uns das eben Gott sei Dank sehr gut. Aber die Frage an euch jetzt, wenn man dann auch in diesem Paradies, sage ich jetzt mal ganz plump, wo die Leute ja Urlaub machen wollen, wenn man da arbeitet und lebt, wie sehr verändert sich das Paradies für euch? Ist es immer noch so wie am Anfang, anders, ganz anders? Wie fühlt sich das für euch an, dort zu arbeiten und zu leben?
Na gut, wenn man im Urlaub hier ist natürlich, dann kriegt man halt nur so ein bisschen was mit. Halt, ne? Also man kriegt halt nur einen Ausschnitt von dem mit, was hier eigentlich passiert. Aber grundsätzlich kann man eigentlich schon sagen, hat sich da so viel eigentlich auch nicht verändert für uns. Klar, man muss halt viel, viel besser mit den lokalen Menschen auskommen, sich mehr als oft auf den zuschneiden.
Ja.
Also ist ja so, dass wir halt ja auch Ausländer sind in dem Sinne. Und wir müssen uns ja auch anpassen. Also nicht so, dass wir Chefs sind und jeder muss sich an uns anpassen. Das ist ja dann auch andersrum genauso, dass wir uns auch anpassen müssen an die Kultur und so weiter und an die Gegebenheiten und wie sich also von daher schon eine Veränderung. Ich denke mal, wir sind viel, viel ruhiger geworden im Vergleich zu vorher. Kann man noch daran erinnern, wo wir halt letztens in war es gewesen, vor 3-4 Jahren, glaube ich, waren wir in Deutschland, haben die Eltern besucht, haben in München, glaube ich, gelandet und zum Zug hin und dann Fahrkarten halt Automat.
Ja.
Und dann haben sie sich da vorne belegt. Warum sie lange warten müssen und also das ist als hier halt nicht so halt. Also es hat uns schon so ein bisschen unser Gemüt halt so ein bisschen beruhigt hier, die Zeit hier, definitiv. Ja. Ein bisschen gelassener geworden, aber glaube ich. Trotzdem noch halt sehr, 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 sehr fokussiert, aber es ist immer halt noch ein Traum, halt hier zu sein, halt, ne? Ist halt
schön.
Hat das alles, ne? Es ist warm halt, wir haben das Meer, wir haben die Berge, es ist kalt, es ist warm.
Ja.
Familie ist hier, wie gesagt, auch Frau, Kinder und so weiter, also für uns ist alles wunderbar.
Schön.
Wie ist das mit der Sprache? Das ist ja für viele dann auch eine große Hürde, ne? Also Thailändisch ist jetzt nicht so.
Aroi, Aroi. Aroi ist wichtig, Aroi.
Und Pet für Schaf, das kenne ich auch noch. Aber also wir hatten schon mal so einen Anlauf mit wir lernen Thai und dann haben wir es aber dann irgendwann wieder fallen lassen, weil es wirklich, also es braucht unglaublich viel Energie und Zeit.
Ja, ist ziemlich kompliziert, ja. Und wir mussten eigentlich auch nie Thai richtig sprechen in den 13 Jahren, weil im Labor zum Beispiel die ganzen Manager und die Manager-Meetings und wie auch immer, alles in Englisch, Angestellte auch Englisch. Und da war nicht der Zwang danach, Thai zu lernen und auch mit dem Restaurant, was wir hier haben, ist auch kein Zwang so richtig. Weil alle Leute Englisch sprechen können ja auch und ist ein bisschen schade, wir können schon ein bisschen Thai sprechen, aber jetzt sagen wir mal so.
Das heißt, zu Hause in der Familie dann auch Englisch viel?
Genau, Familien auch Englisch.
Ja, und,
das ist doch ein Mangel, was auf jeden Fall noch die Zukunft. Dann
ja, das Problem ist ja, der Thai macht es einem so leicht, es nicht zu lernen, weil er kann ja doch immer gut Englisch. Also das ist immer mein Problem. Also selbst wenn man ja so ein bisschen nach Ayutthaya ist auch wieder sehr touristisch, aber wenn man da hinten ins Hinterland geht, die Leute im 7-Eleven oder irgendwo auf dem Markt, man kommt ja mit dem Englischen ganz weit, wenn man einkaufen will, daran scheitert es ja eigentlich nicht, ne?
Genau, wie es aussieht. Und Thailändisch, wie du schon gesagt angesprochen hast, ist auch ziemlich schwierig zu lernen. Irgendwie. Ich weiß auch nicht warum, aber.
Also die Grammatik ist
ein Wort hat 5 verschiedene Tonlagen und das ist dann was ganz anderes. Und dann für uns hört es eigentlich genauso an.
Ja.
Aber für die ist es dann irgendwie ein anderes Wort.
Ich glaube, ja, das ist
immer, unsere Ohren sind gar nicht geschult für das, was die Töne nennen. Ne? Also ob fallend, steigend, hoch und tief. Wir hören immer nur die eine Silbe und fertig.
Und dann wird aus Weiß plötzlich Reis, ne?
Ja,
das stimmt. Habt ihr denn dann auch schon so richtig die Gelegenheit gehabt, Thailand zu sehen? Also gibt es da Ecken, wo ihr sagt, Mensch, das hat eigentlich kein Tourist so auf dem Schirm, aber da war es richtig toll? Schwere Frage.
Ja, ehrlich, um ehrlich zu sein, haben wir eigentlich noch noch Bedarf, um noch mehr zu sehen von Thailand. Also von daher, wir haben noch nicht alles gesehen eigentlich. Also wo ich gerne mal hin wollte, ist in Richtung Isan oder vielleicht Chiang Rai, haben wir schon noch nicht gewesen.
Das ist im Norden,
die Region.
Ja.
Oder auch mal zur westlichen Grenze von Thailand.
Zu Myanmar rüber.
Ne? Die Ecke auch noch nicht so richtig erkundet so ein bisschen.
Ja.
Von daher ist das schon noch, oder ganz im Süden, also richtig ganz im Süden, also so ganze
Formalität. Wo es dann auch muslimisch wird, ne?
Eine Menge für uns auch Nachholbedarf. Und jetzt mit Familie natürlich alles viel einfacher, ja.
Ja, dann droppe ich mal vielleicht eine kleine Empfehlung. Ganz hoch im Norden, Chiang Mai, und dann kommt ja Chiang Rai. Da gibt es eine Möglichkeit, dass man mit den Pferden, da gibt es auch einen Berliner übrigens, der hat dort eine Pferdefarm, wo man auch mit Kindern und Erwachsenen mit unterschiedlichem Niveau dann durch den Dschungel reiten kann, geguided natürlich auch. Und das ist richtig toll. Das sind so Tagestouren oder wenn Kinder dabei sind, so Halbtagestouren, wo man mit den Pferden dann quasi durch den Dschungel reitet Richtung Myanmar, Laos, dann kann ich euch das sehr empfehlen. Ja.
Super.
Okay. Es ist ja letztendlich so, dass in Asien, ihr habt jetzt viele Erfahrungen, jahrelange Erfahrungen als Chefkoch in Asien, ihr wart natürlich auch in Europa. Würdet ihr sagen, es gibt einen Unterschied, wie asiatische Gäste im Fine Dining unterwegs sind zu europäischen? Oder würdet ihr sagen, nee, ist eigentlich gleich? Merkt ihr dann einen Unterschied, wie die Gäste mit dem Essen umgehen, wie die essen, was die interessiert beim Essen?
Ja, definitiv. Also für uns ein großer Unterschied eigentlich. Also
ja.
Ich glaube, in Europa, in Deutschland, da ist noch wie sagt man dazu, so der Unterschied zwischen, sagen wir mal, so Bistro und Fine Dining ist so, Fine Dining ist so ein bisschen mehr abschreckend für die Leute halt in Europa. Mhm. Für uns ist halt so ein bisschen so, spielt so richtig eigentlich bei den meisten Leuten halt nicht so eine richtig große Rolle wie zum Beispiel in Europa, weil alle sind so essverrückt hier, das ist wirklich der Wahnsinn. Also die sind da wirklich, wenn sie irgendwas Neues, ein Restaurant aufmachen und dann pickern die alle da hin, dann pickern die weiter. Das ist ja auch so, dass die wirklich auch, also wir essen ja vielleicht dreimal am Tag, aber hier die Thailänder, die sind ja vielleicht, keine Ahnung, wir essen ja ständig.
Die hören gar nicht auf.
Für die ist ja auch wirklich das, für uns ist ja das Essen eigentlich nur eine Aufnahme von Nahrung. Und,
aber Proteine.
Die zelebrieren das, die sind befreuen zusammen. Also es ist wirklich ein Unterschied. Unterschied wie Tag und Nacht, definitiv, ja. Also bei uns ja auch, wir sind ja relativ, sagen wir mal, für thailändische Welt ein relativ teures Restaurant, wenn man hierher kommt. Aber trotzdem können wir uns dann nicht beklagen. Also mit 80% thailändischen Gästen.
Ach toll.
80% thailändischen Gästen. Also von daher, und sobald ein neues Menü draußen ist, kommen alle wieder. Wir haben jemanden hier, der war schon, glaube ich, 55 Mal hier gewesen.
Okay, das haben wir noch nicht geschafft.
Ich bin echter Fan.
Das ist aber nicht euer Nachbar, ne, dem das Haus gehörte.
Sie sind doch alle wissbegierig, auch wenn es ums Essen geht.
Ja.
Nicht nur das muss gut schmecken, sondern die sind auch so ein bisschen so Asiaten generell, glaube ich, so werden die auch erzogen, nach Kultur und Essen und warum macht ihr das Essen so, warum ist das so und hat es eine Vergangenheit in eurem Land, das Essen, oder macht ihr das nur so, weil es euch Spaß macht? Also die sind immer interessiert an Bezug zu Deutschland oder History und so weiter,
ja.
Ne? Sind die immer super interessiert, ne? Da macht das für die auch viel, viel, viel mehr Spaß halt.
Ja, das passiert also
hat einen ganz anderen kulturellen Stellenwert dann, ne? So in der Alltagskultur schon. Und wir haben dann, glaube ich, erst so, also nach dem Zweiten Weltkrieg ging es dann irgendwann mal los, dass man sich überhaupt für Küche wieder interessiert hat in Deutschland und dann angefangen hat, mal so ein bisschen
ich kann mir nicht
graben in Rezepten und so.
Ich kann mir nicht vorstellen, wie Freunde von mir zum Chinesen gehen und dann den Kellner fragen, was denn historisch hinter diesem Essen steckt. Ne? Also auf die Idee kommt, glaube ich, keiner hier. Das kann ich mir ganz sicher vorstellen, ja.
Ich glaube auch, was so ein bisschen interessant auch ist in Asien, was man ein bisschen so mit Italien oder mit Spanien oder mit Frankreich vergleichen kann, das sind doch die Leute, die viel mehr ausgehen zum Essen als wie in Deutschland oder in den nordeuropäischen Ländern.
Absolut,
also in Italien, da geht die Familie fast jeden Abend aus und isst Salat oder Spiegel oder wie auch immer. Und in Thailand ist es genauso, da gehen die Leute vielleicht 5 von 7 Tagen aus und gehen irgendwo essen.
Das und dass auch Essen Zeit dauern darf, ne? Das ist beim Deutschen ja auch eher nicht der Fall. Ne?
Ja, das hat auch viel mit der Geografie zu tun, denken wir halt. Ne? Also klar, warmes Klima.
Ja.
Viele Leute sind außen, wie du was schon gesagt hast, Italien, Spanien und so weiter. Und so weit es halt in Mitteleuropa und Norden geht, und umso mehr ist man halt zu Hause. Halt, ne? Also,
Dann ist ja auch eine interessante Frage, also vom kulturellen Background her, wie ihr dann eigentlich auch zum Kochen gekommen seid. Also war das denn etwas, was bei euch in der Kindheit und Jugend schon eine große Rolle auch in der Familie gespielt hat? Oder wer hat euch so zum Kochen gebracht und wer hatte eigentlich dann die Idee, vielleicht einer, als erstes auch diesen Beruf zu ergreifen?
Ja, also...
Ja, wer war's?
Keine Ahnung, wir sind bestimmt so wie viele anderen junge Leute, die zur Schule gegangen sind und dann ob das werden wollten, irgendwas, weil wir auch nicht wussten, was wir eigentlich machen wollten. Haben wir so ein bisschen in den Tag hier reingelebt und okay, jetzt 10 Klassen vorbei, dann machen wir noch das Abitur, weil wir nicht wussten, was wir machen sollten. Und dann nach Abitur eine vierte Frage. Und wir hatten eigentlich so nie so einen richtigen Fokus, ungefähr so, das wollen wir unbedingt machen oder so. Das stellen wir uns vor für die Zukunft.
Ja. Ja,
aber unsere wie Eltern immer so da sind, die haben uns dann so ein bisschen den Weg aufgezeigt halt. Und ja, unsere Eltern halt haben gesagt, wir wollen nicht halt Koch werden wollen. Und dann erst so, wie Koch, jetzt verstehen wir nicht, Koch. Ja, und, dann war das halt schon halt der Verbindung gewesen mit unseren Sommerferien halt, die wir halt viel verbracht haben mit unseren Großeltern halt. Ja. Die haben ja ein Grundstück so eine Stunde von Berlin weg. Und da waren wir halt ständig gewesen, wo wir klein waren, haben mitgeholfen halt. Haben Schweine gehabt, haben Hühner gehabt, haben Gemüse, haben Obstgarten gehabt. Die Scheune war voll mit Heuden und so weiter. Und da haben halt immer mitgeholfen gehabt, wo wir klein waren. Und die Oma hat halt mal dann eingeweckt gehabt und gekocht gehabt. So, und war halt immer super gewesen, weil immer die ganzen Verwandten da waren. Und dann war man halt mit 10, 20 Leuten halt da, hat dann zusammen im Sommer halt am Tisch gesessen und Oma hat immer gekocht. Und für uns war halt super interessant gewesen, das auch dann in der Küche zu sehen oder zu helfen. Mhm. Und so kam so ein bisschen halt so, vielleicht im Unterbewussten halt der Faible zum Kochen halt. Und wo dann unsere Eltern gesagt haben, warum wir das nicht machen wollen, dann hat es so ein bisschen Klick gemacht bei uns und dann haben wir gesagt, okay, jetzt versuchen wir das ja. Der Erfolg, wie gesagt, immer mit uns errechnet. Also da war, hat er was geschlummert in uns.
Das ist offensichtlich, wenn man sich eure Karriere anguckt. Offensichtlich.
Ja, also es war ein guter Tipp. Sind sehr viele für dankbar, dass ihr das gemacht habt. Ja.
Aber jetzt muss ich unbedingt eine Frage stellen, die mir die ganze Zeit schon auf den Fingern auch brennt. Warum gibt es in Berlin kein Syring?
Hä? In Berlin was?
Kein Syring? Warum gibt es in Berlin kein Syring?
Das brennt auf den Fingern.
Also, ich gebe zu.
Das war auch nicht so richtig. Nee, aber Spaß beiseite. Vielleicht, wir haben schon mal mit Sven damals geredet, mit Sven Elberfeld. Und der meinte auch so, wollen wir einfach mal in Syringen bei ihm aufmachen. Und das wäre bestimmt cool und so. Und ja, es war einfach noch nicht die richtige Zeit für uns eventuell nicht im Ausland, sondern nach Hause zu gehen oder zu expandieren.
Sagen wir so. Also ich bitte euch, wenn es soweit ist, fragt mich bitte auch, ob ich vielleicht Lust hätte, dann irgendwie zu investieren oder so.
Aber natürlich ist natürlich eine schöne Geschichte für uns selber auch, wenn man sagen kann, okay, wie gesagt, so Berlin verlassen und dann ein bisschen nach Europa gereist und gelernt und dann nach Asien und dann irgendwann wieder zurückzukommen, das wäre schon mal eine schöne Geschichte, definitiv.
Ja, das heißt wie
gesagt,
auch nicht.
Schon gesagt hat, momentan ist es kein Gedanke, aber vielleicht kommt der Punkt.
Ja, deswegen müsst ihr Bangkok ja nicht theoretisch nicht verlassen. Also wer bin ich, dass ich nicht verstehe, dass man zwischen den beiden pendeln möchte, zwischen den beiden Metropolen. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht deswegen trotzdem in Berlin ein Syrien geben könnte, genau.
Aber was in Berlin gerade ganz viel gehypt wird und sie sprießen aus allen Ecken, das sind die veganen Restaurants. Also ohne geht's fast nicht, wenn man dann noch in Friedrichshain lebt, dann sowieso. Spielt das überhaupt in Bangkok oder bei euch irgendeine Rolle, diese Bewegung mit veganer
Küche? Definitiv, ja, definitiv. Definitiv, vielleicht nicht in dem Umfang, wie es vielleicht gerade, wo du das gesagt hast, in Berlin gerade passiert, aber so generell ist das schon so ein Trend weltweit zu sehen, dass natürlich Sustainability und Nachhaltigkeit und so weiter spielt halt eine große Rolle. Halt,
ja, ne? Absolut.
Und wenn man jetzt zum Beispiel sieht in New York, 11 Madison war mal gewertet gewesen zum besten Restaurant der Welt und die hat sich jetzt entschlossen zu der Wiedereröffnung halt auch vegan zu kochen, muss ich mir vorstellen. Ne? Also ich denke, die meisten Leute ein bisschen Angst davor. Sie denken, hier in Thailand ist es vielleicht ein bisschen zu früh, aber für uns vielleicht nicht so ganz so radikal, aber das Augenmerk geht auch schon in die Richtung halt.
Ja.
Wie gesagt, Gemüse, Obst, Salate und so weiter zu setzen und Sachen auch zu erkunden, die wir dann mit auf dem Menü halt anbieten können. Wir bieten ja auch neben unserem Menü halt auch ein vegetarisches Menü immer mit an, schon seit Anfang an. Ja. Von daher ist es schon was uns auch bewegt und aber wir denken, für Thailand ist es vielleicht noch ein bisschen zu früh, aber definitiv den globalen Trend sieht, dann definitiv.
Absolut, ja. Also wir merken das auch an unserem eigenen Speiseplan. Also wir lieben das Essen als Ganzes zu sehr, als dass ich jetzt, gebe ich offen zu, komplett dann auf tierische Produkte verzichten könnte. Natürlich will man dann halt es möglichst dann wenigstens so haben, dass es dem Tier möglichst gut ging, ohne jetzt zynisch sein zu wollen. Aber auch bei uns in der Küche auf dem Speiseplan ist natürlich das Vegetarische bzw. Vegane ganz stark im Vormarsch, weil man einfach merkt, viele Dinge sind in der Alternative genauso lecker oder sogar leckerer. Ich denke mir nur mal oft, ich finde, viele machen den Fehler, die dann sagen, ja, ich verzichte auf das Fleisch und nehme etwas Veganes, was möglichst wie Fleisch schmecken soll. Das finde ich gar nicht. Ich finde eher, es ist interessanter zu sehen, es schmeckt anders, aber eben auch gut.
Ja, definitiv.
Wir haben relativ viel, jetzt ist der Name ja eh schon gefallen, im Interview mit dem Gagan Anand über Soul Food auch gesprochen und den Unterschied eben zwischen Soul Food und Fine Dining. Aber was mir dann, als ich dieses Interview im Nachhinein nochmal gehört habe und natürlich auf die Vorbereitung zum Interview zu euch, ging mir, ich weiß nicht, ob das jetzt daher kommt, dass ich halt auch Deutscher bin, ganz stark durch den Kopf, dass eigentlich das, was ihr kocht, sicher in der Kreation und in der Umsetzung natürlich nicht so, wie man das typischerweise kennt, aber das, was ihr kocht im Ursprung der Rezepte, das ist doch eigentlich das, was man deutsches Soul Food nennen würde, oder?
Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, für uns sind es auch super Emotionen, wenn wir das wirklich kochen, ob das
genau.
Frankfurter grüne Soße ist, Lapskaus ist, das Brot selber backen, die Butter selber machen, die Spätzle selber schaben.
Ja.
Also das ist auf jeden Fall hundertprozentig für uns Soulfood und wir würden uns auch gar nicht so richtig als Fine Dining Restaurant outen, mehr oder weniger.
Aha, spannend.
Ich denke auch, der Term Fine Dining Restaurant, das, keine Ahnung, das müsste man vielleicht mal überdenken oder so, weil ich denke mal, so global gesehen geht es so ein bisschen Fine Dining, dann denken viele Leute Bangkok dran an Normandie vielleicht als super, muss man eine Jacke anziehen und lange Hosen anhaben, das Schuhwerk anhaben, also das ist dann so ein bisschen so typisch französisch halt. Ne?
Ja, oder man atmet das Aroma nur ein oder so, ne?
Ja, ja. Richtig, genau. Aber wir sehen es mehr so, klar, es ist schon, also Fine Food, ja. Aber feine Atmosphäre vielleicht.
Und auch Zubereitung sicherlich.
Also schon Fokus aufs Essen, na klar, auf die Technik und so weiter schon. Emotion, Geschichte, also zu uns also verlinken auch die Sachen halt, ne? Also von daher schon, aber ja, Soulfood, wie schon gesagt, das sind Emotionen und ich denke mal, was wir machen, ist halt
absolut.
Deutsches Soulfood vielleicht, ne?
Ja, würde ich auch sagen, ja.
Was ich ganz spannend fand, als wir dann eben im letzten Interview gesprochen hatten, was wäre denn die letzte Mahlzeit, wenn man wüsste, also früher gab es das ja mit der Henkersmahlzeit, für was würde man sich dann entscheiden? Also es wäre ja dann wahrscheinlich eben nicht die Languste in Estragon oder so, sondern eben eher ein Soulfood-Gericht und interessanterweise hat Gagan vorgeschlagen, doch
noch nicht verraten, oder?
Ach so, ja, dann verrate ich das noch nicht.
Ja.
Aber was wäre das denn für euch jeweils?
Die letzte Mahlzeit.
Also die letzte Mahlzeit für mich persönlich wäre so eine gute, schöne Brotzeit, glaube ich. Ja, richtig. Also ein frisches Brot, Butter und dann ein paar Kohlkatzen, ein bisschen Käse.
Ein bisschen Marmelade.
Gurkensalat oder so, Tomatensalat. Keine Marmelade natürlich. Aber ich glaube, das was ganz Einfaches, Simples, aber was gut schmeckt und wo man nicht groß nachdenken muss. Und ich denke, das passt.
Ja. Dann seid ihr dann könnt ihr die Mahlzeit gemeinsam mit Gagan einnehmen. Der hat sich auch für die deutsche Brotzeit
entschieden. Ja, ich übrigens auch. Also wir würden schon mal zusammensitzen, aber bitte basht mich da nicht, wenn ich da ein Glas Marmelade mitbringe.
Genau. Kannst du gerne machen.
Danke. Was darf bei euch im Kühlschrank nie fehlen? Oder in der Küche generell? Also bei mir ist es der Ahornsirup, weil ich mache mal gern so spontan nachts mal Waffeln oder irgendwie oder ein Müsli. Ich hau halt fast überall dann Ahornsirup rein. Was darf bei euch in der Küche nicht fehlen? Was würdet ihr sagen, das muss immer da sein?
Also für mich Küche immer, also zur Zeit esse ich halt viel, also schon seit Anfang an, ich mal viel frisches Gemüse, halt Obst und Gemüse.
Ach, sowas Gesundes Gurken jetzt,
und,
ja.
Gurken und Tomaten sind immer da, aber ich denke mal so, was definitiv vielen fehlen dürfte, wenn man jetzt ans Kochen denkt, direkt ans Kochen denkt, denn Seasoning halt, ne? Also das ist ja das Wichtigste überhaupt, halt, ne? Also Pfeffer, Salz.
Ach so, ja, klar, natürlich. Ja.
Tabasco-Soße oder irgendwas, was man seasonen kann, schon, ja, definitiv. Aber für mich jetzt zur Zeit halt, wie gesagt, Kühlschrank ist immer voll mit frischen Tomaten und frischen Gurken halt.
Wann habt ihr denn zuletzt mal tote Oma zubereitet?
Oh. Also hier noch nicht. Also hier noch nicht im Restaurant.
Das ist auch schwierig, ne?
Das wäre vielleicht auch mal eine Idee, für das aufzugreifen.
Ja, weil ich finde halt den Titel auch so geil. Ich weiß jetzt nicht, ob man in Thailand da vielleicht kulturell so ein bisschen
angreift. Ja, ist ein bisschen schwierig, weil das Konzept ja auf unsere Oma so ein bisschen abgerichtet ist.
Ja, und so meine ich es natürlich überhaupt nicht, ne? Um Gottes Willen. Ja.
Müsste man...
Vielleicht müssen wir den Leuten da draußen aber auch...
Das Rezeptbuch mit der
Oma. Ja, also ich muss gestehen, ich kenne ja den Zusammenhang mit eurer Oma. Und, also ich meine, das ist gar nicht despektierlich natürlich. Aber als ich das erste Mal, ich bin ja kein Berliner, ich bin ja Schwarzwälder. Und als ich dann vor Jahren, also ich habe ja eine Softwarefirma und da bin ich nach Berlin gekommen vor 12 Jahren, weil uns in Nürnberg die Mitarbeiter ausgegangen sind, haben wir quasi eine zweite Stelle hier aufgemacht, zweites Büro, und ich glaube so nach 2-3 Wochen sagte einer meiner Mitarbeiter zu mir so, Mensch, gestern habe ich total lecker gegessen, was gab es denn? Sagt er, tote Oma. Und da habe ich überhaupt nicht verstanden, wovon der spricht, und dann habe ich mir das natürlich online angeguckt und es sah dann ja auch wirklich entsetzlich aus, wobei ich es sehr gerne esse, also ich mag
Blutwurst. Gut, ja, das schmeckt sehr gut, ich finde es auch sehr lecker. Also wir haben das mal nicht tote Oma genannt, aber ich sage mal, Himmel und Erde ist ja so.
Ja, das kennt man.
Sagen wir mal so, genau. Ein bisschen Himmel und Erde, also das hatten wir schon mal als kleinen Anfangssnack gehabt.
Ja. Ist ein bisschen poetischer vielleicht.
Ja, das stimmt. Bevor wir jetzt dann langsam auch zu diesen Quick Questions kommen, noch ein paar Fragen vorab. Ich liebe Ramen in Bangkok zu essen. Habt ihr dann einen speziellen Tipp? Wo geht ihr hin, wenn ihr Ramen essen wollt? Oder ist das nicht so euer Ding?
Nicht so unser Ding, glaube ich.
Ah, okay.
Also, ich jetzt keinen guten Rahmen eigentlich. Also gibt es schon viele hier, das stimmt, aber
ja.
spezifisch kann ich den
keinen nennen, glaube ich. Ah, schade, ich dachte, ich kriege einen
Geheimtipp. Hättet ihr denn eine andere Empfehlung für die schnelle Küche zwischendurch in Bangkok?
Siligri.
Okay, den Witz habe ich jetzt nicht verstanden.
Na, das neue Projekt.
Ach so, okay, ja, natürlich. Das nehmen wir in die Shownotes auf jeden Fall. Ja, okay, genau. Kapiert. Kapiert. Sven Elberfeld, kennen ist zu viel, wir haben uns mal ein bisschen unterhalten im Aqua, und da kamen wir auf das Gespräch mit diesem Gallinas-Projekt. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Da ging es ja darum, dass ja weltweit Köche auf hohem Niveau quasi ihre Restaurants mal getauscht haben. Und in dem Zusammenhang war ja der Sven Elberfeld beim Gagan. Wart ihr bei dem Projekt eigentlich auch beteiligt? Habt ihr da auch damit zu tun gehabt?
Also nicht direkt jetzt, aber wo der Sven hier war, da haben wir natürlich, haben wir uns natürlich nicht nehmen lassen, dass wir ihn willkommen geheißen haben. Und er hat bei uns auch in der Küche halt die meisten Vorbereitungen gehabt für sein Event mit dem Gagan. Also er hat eigentlich nicht im Gagan gekocht.
Ach, das ist bei euch gemacht.
Da wart ihr im Background dann tätig.
Genau, und haben ihn unterstützt und Bestellungen und so weiter und auch tatkräftig mit Händen unterstützt, logisch, beim Vorbereiten. Und dann durfte natürlich auch dann am Abend dann auch mit im Restaurant sitzen, um das alles auch zu genießen. Ja, war schon spektakulär. Ich glaube, der Sven ist so ein bisschen verrückt.
Tatsächlich, ja. Alles perfekt.
Weil oben, das alte Gagan ist ja unten oben und dann hast du noch dann draußen noch.
Ja.
Küche ist ja auch nicht zu vergleichen mit einer europäischen Küche sozusagen.
Also, das ist sehr kompakt, ist
ja
relativ
klein. Und
ja.
Also logistisch wirklich nicht einfach zu lösen. Wasser,
dass deine Gerichte auch optimal zum Gast halt gehen.
Das hat er uns auch erzählt, dass das eine Schwierigkeit war.
Ja, genau. Wenn ich es richtig verstanden habe, war das bei dem Projekt ja so, dass man als Koch dann nicht wusste erstmal, wohin man kommt. Und jetzt wäre so die Frage, mit wem würdet ihr denn gerne tauschen? In wessen Küche würdet ihr gerne mal stehen?
Jetzt nicht Sven sagen.
direkt einfallen, wo ich sage,
dann wir werden euch ja besuchen im Oktober, November, dann könnt ihr es uns ja dann sagen, ist kein Problem. Okay. Ja, wie ist denn das mit dem Fußball? An der EM kommen wir jetzt nicht ganz vorbei. Ihr schaut Fußball, ich weiß, Thailand ist ja insgesamt auch eine Nation, die Fußball begeistert ist. Verfolgt ihr das auch, oder wie sieht das aus bei euch?
Na, natürlich, wir sind ja, wie gesagt, Deutsche, und die meisten Deutschen sind ja Fußball interessiert, und wir sind auch super Fußball interessiert, und Wir haben uns jetzt das erste Spiel Frankreich gegen Deutschland, das erste Spiel haben wir uns im Restaurant angeguckt mit unseren französischen Mitarbeitern.
Echt jetzt?
Da sind wir leider mit Schippe rausgegangen.
Aber ihr seid die Chefs, nicht vergessen.
Ja. Und ja, jetzt, wir gucken uns immer zu Hause an, jetzt so die ganzen Spiele, und fliegen auch alle mit. Also
wird mitgefiebert.
Wie ich schon gesagt, die Thailänder, die sind auch alle Fußball verrückt.
Absolut.
Aber ja. die sind alle so auf England zu. Weil
Thailänder, die studieren ja in London. Die Premier League halt, auch,
die
ne?
Die außerhalb Thailands studieren, die studieren in London meistens.
Ach so, wow, wusste ich gar nicht. Mhm.
So, kommt so ein Faible für England und Premier League,
ja, ganz
gut durch und sind natürlich voll auf England die alle aus. Aber macht natürlich Spaß da natürlich,
ja,
wenn
ja,
wir gewinnen
ja
sollten.
Das heißt, ihr werdet dann, ich glaube am Dienstag spielt Deutschland gegen England, ne? Mhm. Dann wird es ja in Thailand besonders spannend.
Richtig, genau.
Ja,
11 Uhr
abends. Ja, genau. Aha, okay.
Dann sind wir auch eigentlich schon bei unserer Schnellfragerunde.
Genau, ihr könnt ja entscheiden, wer immer zuerst antworten möchte von euch beiden. Aber es wäre schön, wenn wir von beiden eine Antwort bekommen würden. Und der zweite hat dann immer noch ein bisschen mehr Zeit zum Nachdenken. Vielleicht wollt ihr einfach abwechseln. So, kurze Antwort bitte. Phuket oder Rügen?
Phuket.
Oh, okay.
Obwohl Rügen auch schön ist.
Schnell noch
dauerhaft glaube ich, dann schon Phuket.
Ja. Kann man, also wir haben ja extra nicht eine Koh Samui oder Koh Tao genommen, weil ich mir gedacht habe, vielleicht denkt ihr euch auch, Phuket ist ja auch wirklich so eine Touri-Falle. Aber dann wäre es ja noch leichter gewesen.
Aber eigentlich nicht. Phuket ist eigentlich, wenn man das wirklich genau kennt, kann man sich schon auch, wie sagt man, die Orte abseits von den Touristen finden, wo eine super schöne.
Das, da gibt's sehr schöne. Das finde ich total gut, dass du das sagst, weil genau diesen Kampf kämpfe ich immer, wenn ich dann mit Leuten spreche, die halt auch ein bisschen Thailand-Erfahrung haben, die einem dann immer sagen wollen, na, geh nicht nach Phuket. Dann sage ich, ja gut, du darfst halt nicht auf diese zwei Strände gehen, wo halt alle hingehen. Aber also wir sind sehr oft und gern auf Phuket, nämlich, weil wir es da tatsächlich sehr mögen. Gerade so im nördlichen Teil ist es viel, viel ruhiger, im nordwestlichen Teil unterstreiche ich total, was du sagst.
Also,
absolut.
Aber ich glaube, es stimmt schon. Also meine, die Hochzeit für Phuket ist ja bestimmt, denke ich mal, also 100% für Mitte Dezember bis Mitte Januar, weil Weihnachtsferien sind und da wird die Winze schon, es wird schon stimmen, dass das sehr touristisch ist. Ne? Also da vermeiden wir auch, da
hinzugehen. Das ist wahrscheinlich das Gleiche wie Mallorca. Ne? Die echten Mallorca-Kenner sagen dann immer, Mallorca ist auch schön. Es gibt mehr als nur den Ballermann. Okay.
Eierreis oder Rosmarinkartoffeln?
Eierreis. Nee, Rosmarin und Kartoffeln, glaube ich, für mich.
Aber ich habe das jetzt stimmlich nicht zuordnen können. Wer war jetzt das mit den Rosmarinkartoffeln?
Matthias hat Eierreis gesagt. Thomas hat
Rosmarinkartoffeln
gesagt. Für mich eigentlich auch Kartoffeln, aber Rosmarin.
Ach so, der Rosmarin ist das Problem. Den züchtet die Monique in unserem Garten.
Ich habe noch gesagt, nimm den Rosmarin raus und mach Bratkartoffeln draus.
Ja, aber dann hätte man keinen Eierreis, sondern Reis nehmen müssen.
Naja.
Okay.
Eierbratkartoffeln oder Eierreis.
Rosmarinreis. Dann wären wir bei der Fusion-Küche. Euer liebster, bester Ort zum Chillen in Bangkok, aber das ist jetzt nicht zu Hause.
Im Restaurant.
Direkt an der Theke neben dem Trabi.
Nee, Syrien, aber Syrien ist auch gut, weil du warst ja schon hier gewesen, ist ja wirklich eine kleine Oase,
wo man
so ein bisschen ist und nicht im Trubel.
Ja.
Bangkok-Trubel und daher ist es schon lieber für uns.
Ja, und auch
eine grüne Idylle mit
also grad, dem tollen Garten. Gerade der Wintergarten, also da kann man sich wirklich super entspannen, absolut, ja.
Genau. Wer von euch beiden kocht besser, Matthias oder Thomas?
Also zu unserer Verteidigung, diese Frage kommt mit besten Grüßen vom Gagan.
Klar. Okay, aber ich habe noch
eine. Ich denke mal, die Frage, die kann man ja so eigentlich, glaube ich, gar nicht beantworten, weil ich glaube, wir haben ja so ein bisschen unsere Stärke im Küchenbereich in verschiedenen Sektionen, sage ich jetzt mal. Also von daher ergänzen wir uns auch so super gut.
Wo wäre das denn mit den Stärken? Also wer sieht sich wo mehr? Klar, ne?
Ich kann besser kochen.
Ich kann natürlich besser kochen, jetzt klar. diese Frage hätten wir uns ja nie getraut. Der Gagan hat uns insgesamt noch eine Frage mitgegeben, aber da habe ich gesagt, die stell dich nicht, weil dann legt ihr auf. Okay, aber was ich mich traue zu fragen ist, was ist euch lieber, Vorspeise oder Dessert?
Vorspeise.
Ja, Vorspeise. Ja, ich auch. Also genau. Ich sage aber lieber dreimal Vorspeise als einmal Dessert. Also da bin ich ganz eindeutig.
Also es kommt regelmäßig vor, dass wir das Dessert streichen und dann aber uns quer durch die Vorspeisen futtern.
Ja, absolut.
Landleben oder Metropole?
Das hat beides Vorteile halt, ne?
Aber ihr müsst euch entscheiden.
Metropole dann, ja.
Metropole?
Also, Metropole würde ich auch sagen,
ja. Okay. Ja.
Ist das also würde ich sagen, wenn wir mal in Rente gehen sollten irgendwann mal, dann ist natürlich das Landleben, glaube ich, ein bisschen besser. Aber wir kommen aus Berlin, wir haben in Rom gelebt und gearbeitet und in Bangkok, also das ist ja wirklich nur Metropolenleben.
Ja, würde ich auch so sagen.
Also ist wahrscheinlich
außer bei mir, ich war erst in Holland gewesen, da war so in Zwolle, ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
Nee, wo ist das? Ecke?
Ja, in Zwolle ist... eine Stunde vielleicht von der Grenze weg, eine Stunde auch dann von Amsterdam.
Ich wollte gerade sagen, was ist in Holland nicht eine Stunde von Amsterdam entfernt?
Ja, okay. Zwolle, ja, da habe ich ja beim John Nibor gearbeitet,
ja,
der hat auch 3 Sterne.
Ja, den kenne ich, ja.
Und das war halt jetzt kein Dorf gewesen, das nicht, aber eine relativ kleine Stadt. War auch
Vorort von Amsterdam.
Hat auch Spaß gemacht.
Sehr schön. Also bei uns wäre es übrigens auch Metropole, muss ich ganz klar sagen. Ich komme aus dem Schwarzwald, ich komme aus einem Dorf, Reichenbach, das hatte mehr, ist kein Spaß jetzt, es hatte mehr Kühe, Milchkühe als Einwohner.
Und keine Straßenlaterne.
Das ist wirklich kein Spaß, was ich sage. Aber und seitdem, ich kenne Seoul, Busan, Tokio, da durfte ich schon ein bisschen leben. Und in Asien quasi, Bangkok natürlich jetzt und Berlin. Also mir sind die Metropolen auch ganz klar lieber, muss ich sagen. Es
ist viel mehr los halt, ne? In
Metropolen. Ja, und du kannst dir ja trotzdem die Ruhe aussuchen. Es ist ja nicht so, dass man da nicht doch die Ruhe auch findet.
Mhm. Ja. Ja.
Okay, die letzten Fragen.
Die Leibspeise von Thomas und die Leibspeise von Matthias.
Meine Leibspeise ist zurzeit Samtam.
Oh, helf uns bitte.
Wow. Also zurzeit natürlich fast nicht jeden Tag, aber bestimmt 3-mal die Woche.
Wow.
Meine Frau kann sehr gut kochen, thailändisch und unschlagbar, sagen wir so.
Und was genau ist das für die Leute da draußen?
Na, Somtam ist so eine Art Papayasalat mit ein scharfer Papayasalat.
Genau, spicy, ne?
Mit trockenen Kanälen und sind da drin, Gemüse und ja.
Perfekt. Sehr lecker.
Süß. Also perfekt süß, für die perfekt sauer, perfekt, scharf, genau, perfekt für die heißen Tage, einfach was Leichtes, aber trotzdem ein bisschen, sag mal, vom Geschmack her,
mit
was
Charakter, so
komplex,
ne?
Ist. Genau. Ja. Ist gut.
Und die andere Leibspeise?
Leibspeise, bei mir gibt es eigentlich gar nicht so. Ist immer so ein bisschen emotionsabhängig, aber ich stehe zur Zeit halt viel auf Suppen, also probiere halt viele Suppen halt durch. Das ist also eine gute Gemüsestätte in Thailand. Mhm. Und aber so eine richtige Leibspeise, dann würde ich eher bei der Brotzeit bleiben, glaube ich.
Ja, genau. Okay. Ja, das passt ja auch zur letzten Mahlzeit. Mit 78 Jahren seht ihr euch in Berlin, Bangkok oder ganz woanders das Leben genießen?
Mit 78, die müssen wir erst mal machen.
Ja, und das ist ganz wichtig, 78 bitte, nicht 77 und nicht 79.
78 sehen wir uns, sehe ich mich in Bangkok auf jeden Fall, aber hoffentlich dann schon, dass man so ein bisschen verreisen kann, rumreisen kann und die Welt sehen kann.
Ja, absolut.
Also eine Rente meinst du jetzt? Richtig. Ja, okay. Perfekt, ja. Ja, denke mal auch Bangkok.
Auch Bangkok.
Also der Hauptwohnsitz wird in Bangkok bleiben, aber wäre auch schön, wieder Wurzeln auch in Deutschland wieder zu fassen.
Ja, also genauso sehen wir uns, also wir verstehen das total, das ist ja auch unsere Vorstellung, im Augenblick pendeln wir, aber haben natürlich ein Übergewicht in Berlin, aber das würden wir eben gerne auch zugunsten Bangkok dann irgendwann mal ändern, also das können wir absolut nachvollziehen, ja.
Wie kommt das eigentlich, dass ihr jetzt in Bangkok seid so oft?
Ach so, das ist tatsächlich
die pure Leidenschaft.
Genau, also ich habe das erste Mal Bangkok besucht vor 20 Jahren. Also ich bin halb Koreaner, bin nicht halb Thai oder so. Das also hat damit gar nichts zu tun. Asiatische Kultur kenne ich zwar in mir drin, aber eben nicht die thailändische. Und als ich vor 20 Jahren das erste Mal in Bangkok war, hat es mich so geflasht, hat mich so begeistert, dass ich danach fast jährlich in Bangkok war und ganz gezielt eben in Bangkok, nicht nur für ein paar Tage, sondern eben auch lang. Und nachdem wir jetzt dann vor 5-6 Jahren festgestellt haben, wir waren innerhalb eines Jahres 4-mal in Bangkok, haben wir gesagt, warum gehen wir eigentlich immer ins Hotel? Dann können wir uns auch mal ein Kondominium besorgen und dann einfach da auch wohnen. Und so ist das eigentlich entstanden.
Schön. Unsere Eltern, die waren jetzt auch schon 2-3 Mal da gewesen und die sind jetzt auch schon vor ein oder zwei Jahren in Rente gegangen. Also sie haben jetzt viel Zeit. Wir haben noch einen Bruder, der wohnt in Österreich. Also, die wohnen in Berlin, aber sind teilweise dann auch in Österreich bei meinem Bruder. Die waren jetzt auch schon ein paar Mal hier gewesen, aber dann auch über eine längere Zeit, halt so einen Monat oder fast 6 oder 8 Wochen.
Ja,
super. Jetzt haben schon auch so ein Kondominium halt gemietet halt, ne?
Also für
die Zeit halt, ne?
Also,
die haben gesagt, lasst uns in Ruhe, ihr macht euer Restaurant und kommt vielleicht mal zum Frühstück vorbei oder wenn ihr Feierabend irgendwas machen, aber wir wollen uns jetzt nicht irgendwie einen Zacken aus der Krone brechen, weil die da sind.
Ja.
Und das haben wir relativ gut gemacht.
Ganz entspannt.
Englisch sprechen eigentlich so gut wie gar nicht, aber die haben sich hier gut zurechtgefunden.
Hand und Fuß. Ja, also wir haben schon gesagt, das nächste Mal, wenn wir kommen, können wir ja gerne eure Oma versuchen mitzubringen, weil ich weiß, die will nicht nach Thailand, weil sie ihre Flugangst hat, ne?
Die kriegt keiner ins Flugzeug rein.
Ach Mensch, schade, ne? Das ist bestimmt so toll, wenn sie das sieht, wie ihr da auch, sie da ja im Grunde ja auch wirklich ehrt in eure besondere Weise.
Vielleicht einfach mal auf ein Kreuzfahrtschiff setzen.
Ah.
Ja, so eine lange Reise.
Ja, das stimmt.
Rund um Afrika herum.
Es geht bis nach Bangkok. Es gibt Kreuzfahrtschiffe nach Bangkok. Gibt's? Ja. Das wäre mal eine Idee.
Da willst du mitfahren, oder?
Ja, genau. Also ich weiß, der Dieter Müller hat das mal eine Zeit lang gemacht auf dem Kreuzfahrtschiff zwischen Hamburg und New York. Da hat er gekocht. Vielleicht macht ihr dann halt mal Hamburg-Bangkok und dann kann die Oma mit.
Genau.
Das wäre mal eine Idee.
Ich glaube, letzte Frage haben wir jetzt hier noch.
Ja.
Was darf man Thomas auf keinen Fall schenken und was möchte Matthias auf keinen Fall geschenkt bekommen?
Das war, glaube ich, eine sehr gute letzte Frage. Gibt es irgendwas, was ihr echt gar nicht haben wollt? Also die Idee kommt ein bisschen daher, die Monique hat mir mal vor Jahren, weil ich in einem coolen Mafia-Film, da hatte der Chef einen Mantel an und dieser Mantel hatte dann so eine schwere,
so ein Pelz,
einen pelzartigen Kragen. Und so. Die Monique hat das so falsch verstanden, dass sie mir dann tatsächlich zu Weihnachten einen Pelzkragen aus Fuchs geschenkt hat.
Genau, ich habe irgendwo bei eBay so ein halb Motten angefressenes Ding gefunden und dachte, na, vielleicht will er sich das
und ich um den Hals hängen. Und ich habe das Ding ausgepackt und habe das Leben nicht mehr verstanden, was ich denn mit einem toten Fuchs machen soll.
Den hast du gleich
im Mülleimer geschmissen. Den habe ich tatsächlich sofort das habe ich offiziell abgelehnt, dieses Geschenk. Da haben wir uns so massiv missverstanden. Das reicht auch für die nächsten 5 Jahre quasi. Mhm. Daher kommt so ein bisschen die Frage eigentlich, gibt es etwas, wo ihr sagt, Mensch, das haben wir schon mal bekommen oder das will ich gar nicht haben. Aber wenn ihr sagt, das ist mir zu kompliziert, dann streichen wir die Frage einfach.
Nö, wir haben nichts. Immer froh, wenn wir das Geschenk bekommen.
Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass ihr zu wenig für Geschenk bekommt.
Das Einzige, was ich vielleicht dazu sagen könnte, ist, wo wir da klein waren, da gab es jetzt zwei Dinge, da gab es halt immer dasselbe Geschenk für nur vielleicht in einer anderen Farbe oder keine Ahnung was.
Ja.
Das war dann so ein bisschen halt.
Das nervt, ne?
Aber das ist ja momentan halt nicht mehr der Fall. Ne?
Also wir haben uns übrigens fest vorgenommen gehabt und es ist uns tatsächlich bis zum Schluss, wir sind jetzt am Ende angekommen, gelungen, dass wir überhaupt nicht über das Thema Zwillinge reden werden und dass uns das auch überhaupt quasi nicht das Thema des Interviews sein soll, weil wir euch als Individuen sehen. Das ist uns auch gelungen, da sind wir auf jeden Fall froh drüber.
Wir auch.
Das haben wir uns ein bisschen gedacht, ja. Vielen Dank, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt. Es war wirklich ein sehr, sehr angenehmes und ein lustiges Gespräch und wir haben viel, 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 viel gelernt. Danke.
Ja, vielen Dank. Also viel
sehr,
Spaß.
Sehr, sehr gern. Sehr, sehr gern.
Und
lieben Dank und schönen Gruß nach Berlin und hoffentlich bald in Bangkok wieder.
Ja, genau. Also unser Flug geht am 1. Oktober. Drückt uns die Daumen.
Ja. Wir sind dann auch geimpft und dürfen einreisen.
Und wir kommen dann garantiert bei euch vorbei.
Ja, da freuen wir uns sehr
drauf.
Vielen, vielen Dank.
Wir freuen uns.
Macht's gut.
Vielen Dank.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao, ciao, ciao.
Tschüss.
Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns abonniert. Egal auf welchem Portal, irgendwo Hauptsache ein Abonnement für uns. Das wäre ganz toll. Ihr findet uns auch bei Instagram unter bkk-podcast. Wir freuen uns auf das nächste Mal.